Hallo und herzlich willkommen zur 29. Episode 300 Hertz, die Sendung, in der Huckel und Felix über Audiokram erzählen, den sie sich gekauft oder ausgecheckt haben. Moin, lange nicht gesprochen.
Ja, so ist es. Ich weiß gar nicht, die letzte Folge ist auf jeden Fall auch schon wieder
Monate her. Da waren wir bei dir.
Ah ja, stimmt. Da war es warm oder so.
Ja, genau.
Oder war es noch nicht warm sogar. Ja, aber keine Sorge, wir sind noch da. Wir spielen auch noch weiterhin mit Gitarren rum. Nur, dass es da so eine kleine Flaute an Themen gab, einfach weil wir wahrscheinlich beide erstmal ganz happy waren mit unserem derzeitigen Setup und es erstmal wieder ein bisschen Zeit brauchte, bis wieder genug sich angesammelt hatte, um darüber auch 2 Stunden lang zu plappern.
Ich bin ja immer noch happy. Ist schlimm.
ich werde immer happier, aber die Kurve ist auf jeden Fall abgeflacht jetzt, ja.
Aha.
Ja, also ich finde, also mein Pedalboard ändert sich immer noch so ein kleines bisschen. Wir werden gleich darüber sprechen, aber im Großen und Ganzen fühle ich mich jetzt auch sehr viel gesetzter oder sicherer mit meinem ganzen Equipment als wahrscheinlich noch am Anfang von 300 Hertz.
Lässt die Kaufsucht langsam nach.
Nee, das eigentlich gar nicht so sehr. Also ich kann immer noch gerne Sachen kaufen, nur brauche ich es einfach nicht. ich habe ja vor kurzem sogar mal den Schritt gewagt und ein paar Dinge verkauft, ja. Ja, das.
Wie kam es denn dazu?
Ja, ich dachte mir so, ich habe hier so einen Stapel Kram rumliegen, den ich eigentlich wirklich nur noch zum Einstauben verwende. Und
immer gut.
Das ist ja ein bisschen schade. Und weiß nicht, ob du das auch so mitbekommen hast, irgendwie auf Facebook und hier und da.
Du hast Dinge verkauft, ja. Was hast du denn verkauft?
Ach so, naja, Moment. Vorerst noch die Werbung, die ich so gesehen hatte, war ja immer von Reverb.com. Und das war ja immer so eine Seite, für die es nicht wissen. Das ist sowas wie, naja, so ein bisschen wie eBay Kleinanzeigen oder eBay, aber ausschließlich für Audio-Equipment. Und es war lange Zeit nur so in den USA am Start und ich habe immer wieder so ein Werbedings gesehen von wegen, ja, jetzt auch in Deutschland am Start. Und ja, dann dachte ich mir, okay, klickst du da mal drauf, was haben die so, ah ja, interessant. Und dann habe ich mir einfach auch mal einen Account geklickt und Stuff draufgeworfen sozusagen. Und das ging erstaunlich flutschig. Ich habe, also eine Sache, die ist jetzt immer noch eingestellt, aber warte mal, ich guck mal gerade hier in mein Dashboard, was ich überhaupt verkauft habe. Ist nämlich schon wieder jetzt auch schon ein paar Tage her. Ended all. Genau, also zum einen habe ich meine Ray Gerald Gitarre verkauft. Dun, dun, dun. Ja, weil ich hatte ja, wie ihr wisst, 2 Gitarren mir selber zusammengestellt und gebaut und die waren beide geiler für mich als die originale Ray Gerald und ja, 3 Telecaster mit ungefähr gleichen Features waren auf jeden Fall mindestens eine zu viel, wenn nicht sogar 2.
Krass.
Und ja, ich habe die ja damals für 1400 gekauft und weil das jetzt auch nicht so eine große Marke ist, wo jetzt so eine unglaubliche Nachfrage ist, habe ich die dann für erst 800 und dann 700 Euro reingestellt und dann bei 700 hat dann auch tatsächlich einer direkt geklickt. Ja, das war das Erste. Das Zweite war der Analog Man King of Tone.
Also wirklich.
Ja, weil ich einfach auch festgestellt habe, dass das, der ist zwar cool und alles so, aber ist nicht so ganz mein Sound einfach. Okay. Und dann habe ich den auch so für 400 reingestellt und es dauerte auch nicht lange, bis der weg war. Und dann habe ich noch den Keeley Neutrino verkauft, was so ein Envelope-Filter-Auto-War-Ding ist.
Spaßpedal.
Nach so einem Mutron nachgebaut, so einem alten Klassiker. Und auch das klingt eigentlich ganz geil, aber ich habe es einfach nicht für meinen Sound so verwendet und es lag nur rum und dafür war es irgendwie auch zu schade.
Tja.
Und jetzt als letztes, der nächste Schocker, das, was noch nicht verkauft ist, ist tatsächlich mein Gristle King. Also,
ich glaub's ja wohl nicht. Was ist denn da los?
Ja, was soll ich sagen? Ich habe halt auch in der Bandprobe oder im Proberaum immer öfter festgestellt, dass ich den nicht so wirklich verwende. Und ich weiß auch nicht wieso, weil Greg Koch benutzt den ja die ganze Zeit und ich finde ja seinen Sound geil, aber irgendwie für mich hat der nicht so geil geklungen.
Tja, ja, auch andere Finger als du.
Das auch, ja. Genau, das heißt, für diejenigen, die nicht 6 bis 8 Wochen warten wollen, bis sie ihren Gristle King bekommen, beziehungsweise es dauert jetzt sogar noch länger mittlerweile, und auch nicht so viel bezahlen wollen, weil das kostet ja nicht nur irgendwie 200 noch was Dollar, sondern auch noch Zoll und so weiter, ne? Also gerade ist er für 190 zu haben von mir. In Senfgelb mit braunen Knöpfen. ja, gerne. Also ich habe auch noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die ich vielleicht demnächst noch da reinstelle, aber das war jetzt erstmal so das, was auf jeden Fall weggeht. Und ich muss sagen, dieses Reverb.com, das ist so von der Experience wirklich sehr, sehr schön. Also für alle Audio-Nerds, die auch mal ihren Kram so loswerden wollen und nicht im eBay-Ozean untergehen wollen oder beziehungsweise Kleinanzeigen, hat ja auch so ein mega hässliches Interface einfach.
Ja. Hast du es trotzdem parallel auf Kleinanzeigen probiert oder hast du jetzt nur Reverb benutzt?
Ich habe erst gedacht, so, ich stelle es mal auf Reverb und guck, was passiert, und dann ist auch gleich was passiert. Insofern habe ich mich da gar nicht weiter drum gekümmert sonst.
Wohin hast du das Zeug jetzt verkauft? Also waren das dann eher so deutscher Markt oder ist das europaweit dann?
Naja, du kannst im Prinzip weltweit da verkaufen. Ich habe jetzt gesagt, European Union mache ich, weil dann ist das Shipping noch einfach. Und den Neutrino, den hat sich einer hier direkt abgeholt. Und die Gitarre, die ging irgendwie auch nach Deutschland, in den Süden und bei Frankfurt irgendwie. Und der King of Tone, den habe ich nach Holland verkauft.
Mhm, cool.
Ja, also das kann ich wirklich nur empfehlen für alle, die so ein bisschen ausmisten wollen.
Wie läuft das bei denen? Wollen die ein bisschen was abhaben oder stellen die einfach die Plattform zur Verfügung? Irgendwie bei, wenn man jetzt das normale eBay benutzt, wollen die doch ein bisschen Prozent vom
Verkaufswert
haben, oder?
Die wollen auch ein bisschen Prozent, ja. Aber war jetzt auch human, also nichts Dramatisches.
Okay.
Ich kann es jetzt gerade aus dem Kopf nicht sagen, aber es war für mich okay.
Ja, ist immer gut, irgendwie mal altes Zeug loszuwerden, womit man eigentlich nicht so wirklich zufrieden ist. Das befreit immer so ein bisschen und schafft Platz für Neues.
Genau, und bringt Geld für neue Anschaffungen.
Ja. Ja. Aber das mit der Gitarre, das hat mich ja fast so ein bisschen schockiert. Da hätte ich jetzt gedacht so, okay, wird das vielleicht so die nächste Experimentalgitarre, oder da hätte ich jetzt gedacht, dass du dir dann wenigstens die Pickups noch draus savest oder so.
Ja, das hätte ich gemacht, hätte ich die Gitarre nicht verkauft bekommen, dann hätte ich wahrscheinlich die irgendwann mal geschlachtet, aber ja, also ich meine, was soll die hier rumstehen, und wenn jemand anders damit Spaß hat, also der Käufer hat sich auch bedankt und findet die jetzt auch ganz geil, und es ist ja auch eine gute Gitarre, nur dass jetzt die ich mir selber gebaut habe, noch besser sind.
Okay, dann bin ich gespannt auf deine neuen Gitarren. Also ich kannte ja eine, die hatten wir beim letzten Mal ausprobiert. Das war die mit Polylack, und dann hat es der noch angefangen, die geagete mit Nitro zusammenzubauen, und da waren dann irgendwie Teile noch nicht da. Und das ist jetzt wahrscheinlich die geiler geworden ist als die Jared.
Ja, also beide finde ich so tatsächlich sogar besser. Aber die jetzt auch, nicht nur, weil die so ein bisschen angeaged ist und Nitro-Lack hat, was ich wirklich ziemlich geil finde vom Aussehen her, sondern auch dieser Hals, der Quarter Sawn Maple ist, also auch ein bisschen dicker. Und ja, das macht Spaß.
Okay, also so rein gefühlsmäßig und optisch, hörst du soundlich große Unterschiede zwischen denen?
Minimale Unterschiede gibt es, allerdings bin ich mir nicht sicher, woran das jetzt wirklich liegt, ob es bei der einen der...
Die Pickups sind ja die gleichen, ne? Du hast die ja gekauft vom Rainer.
Genau, aber natürlich, weil er die ja auch handwickelt, also keine Ahnung, da gibt es sicherlich auch nochmal die ein oder andere Varianz, aber so... ja, keine Ahnung, ist wirklich schwer auszudrücken, ohne jetzt in wieder irgendwelche schwammigen Soundbeschreibungsfloskeln zu verfallen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass der dünnere und nicht Quartersawn Maple Hals irgendwie vielleicht ein bisschen anderen Sound produziert.
Ja, dicker Hals ist immer gut.
Und naja, der Korpus, der eine ist halt da so in diesen Lack da eingepresst, während der andere locker fluffig, also nicht offenporig ist, aber du weißt schon, ne, so ein bisschen
ja, ja.
Anders. Tja, aber es ist, die sind wirklich sehr nah beieinander auch. Es ist kein Riesenunterschied.
Ja, ja, also ich bin da auch immer wieder erstaunt, was so ein Hals eigentlich doch am Klang ausmacht. Also so zumindest gefühlt. Ich weiß nicht, inwiefern man es wissenschaftlich messen kann, aber wenn du dir so eine Tele nimmst, die so einen gefälligen Standard-Fender-Hals hat, der halt irgendwie nicht mehr als aus Griffbrett besteht und dann liegt daneben so ein halber Ast. Also ja, klar, erstmal vom Spielgefühl, aber das ist auch immer Wahnsinn, wie fett und voluminös auf einmal so eine Gitarre klingen kann, wenn man das mal austauscht.
Ja, und naja, du hast natürlich, also das ist ja das Teil an der Gitarre, was am meisten sozusagen mitschwingt, also und absorbiert sozusagen von der Schwingung. Und je starrer das ist, desto mehr Sustain kann man sich davon schon auch versprechen. Ja. Und das ist halt auch, also es gibt auch diesen Move, wenn man so oben an der Kopfplatte so ein bisschen drückt beim Spielen, um noch so ein bisschen den Sound so schweben zu lassen. Hm. Das geht bei der gar nicht so gut. Weil der halt so starr ist.
Ja, ist aber auch gut.
Ja, also verstimmt sich halt auch so gut wie gar nicht. Außer halt durch Temperaturschwankung vielleicht, aber ja.
Deswegen möchte man ja auch irgendwie Quarter Sound Maple haben, weil es ja angeblich viel stabiler ist als Rift oder was ist das andere, Flatshorn.
Genau.
Ja. Ja,
also.
Sieht natürlich auch geiler aus.
Ja, wobei das jetzt weniger der Grund war natürlich dafür als eher so Stabilität und Sustain und so weiter. Naja, und wie gesagt, dann stand die gute Ray Gerald da einfach rum und ich dachte mir, es wäre doch besser, wenn jemand anderes damit Spaß hat.
Ja.
Genau.
Auf jeden Fall.
Ja, also das war so zum Beispiel etwas, was in der Zwischenzeit passiert ist. Dinge verkaufen auf Reverb.com. Und ja, dieser Gristle King, den habe ich dann auch irgendwann noch bei eBay reingestellt, aber auch da, also gerade ist der scheinbar nicht so en vogue. Ich weiß
naja,
noch,
der ist, ich habe den der fliegt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr unterm Radar als der Analog Man.
Ja, das auf jeden Fall, aber ich weiß noch, ich habe damals, als ich mich für den Gristle King interessiert hatte und schon klar war, dass da so eine lange Wartezeit auf mich zukommt, dachte ich auch, na guckst du mal bei eBay und da war auch einer drin und der war aber innerhalb kürzester Zeit auch verkauft, also vielleicht muss ich den Preis auch nochmal ein bisschen runterdrehen.
Ja, vielleicht dauert es auch einfach ein bisschen.
Ja.
Wie hast du denn jetzt deine ganzen Pedalverkäufe ersetzt? Wurde sie überhaupt ersetzt oder hast du dich jetzt eingeschränkt?
Nee. ich habe das Teile dieser Einnahmen.
Gleich wieder umgesetzt, die Kohle.
Nein, nicht ganz, weil die Gitarre und der King of Tone, die haben ja schon relativ viel Geld erstmal reingespült. Und ich habe stattdessen bei einem Händler in Holland. Also ich weiß nicht, vielleicht hast du ja auch, es gab jetzt kürzlich so ein paar Videos, wo dieser Typ von T-Rex, der Typ mit dem Bart und so, bei Endertons war und bei der Pedal Show und so und hat ja so diese neuen T-Rex Mud Honey und Alberta in der Handwired wieder in Dänemark gemachten Oldschool-Version. Also auch das ganze Case sieht irgendwie total wieder so aus wie früher, so mit dünner Schrift und ne?
Ja, alles nicht so dieses quietschi-bunti.
Genau, diese aktuellen T-Rex-Designs, die sehen ja wirklich scheiße aus. Und der David hier, unser ehemaliger Gitarrist, der ja weggezogen ist leider, der hatte auch schon immer so einen Möller. Und ich glaube, ein Kompressor von T-Rex und ich glaube auch ein Delay.
Einen alten.
Und naja, dann, wie gesagt, dann habe ich diese Videos so geguckt und die sind dann auch so total drauf abgegangen, so dass irgendwie früher simpler war, einfach alles geiler. Und dann irgendwie sehe ich gerade auf Reverb zwei von diesen alten, nämlich den alten Mud Honey und den alten Möller. Und ich habe mir erst den Möller gekauft, weil den hatte der David und den fand ich da auch schon immer geil. Und habe mir den für einen relativ schmalen Taler geschossen in so richtig super geiler Verfassung. Und das hat jetzt quasi den Gristle King ersetzt. Weil auch der Möller hat einen Drive und einen Boost. der Boost ist aber immer on top, also man kann da nicht sich aussuchen, der jetzt in den Drive oder der Drive in den Boost, sondern der Boost macht immer lauter und der Drive-Teil, der hat noch so einen Mix-Knopf, mit dem man sozusagen das Verzerrte und das Clean-Signal mischen kann. Mm. Und da ich ja sozusagen immer so ein bisschen angecrunched für Rhythmusgitarre ganz gerne habe, benutze ich quasi jetzt diese Drive-Seite mit, ich glaube, 2/3 Mix-Drive und 1/3 Clean für so Rhythmus-Geschichten. Und es klingt irgendwie sehr geil, wie ich finde. Und dann der Boost, den benutze ich oft alleine einfach, nur um so das Clean-Signal noch so ein kleines bisschen anzufetten.
Ist das ein Clean-Boost oder ein Mid-Boost?
Nee, ist ein Cleaner. Also ja, so, also er macht irgendwie schon auch ein bisschen leichte Anfettung, habe ich das Gefühl. So ein bisschen wie der EP-Boost vielleicht, ohne jetzt besonders darauf hinzuweisen, dass er irgendwie einen total speziellen Circuit da hätte. Aber ja, genau, so ein bisschen kleine Anfettung durch den Boost. Und ja, dann war ich mit dem schon super happy und hatte so richtig Spaß, mit dem zu spielen. Und dann immer, wenn ich mich auf Reverb eingeloggt hatte, um zu gucken, was dann so meine anderen Verkäufe machten, da blinzelte mich auch so ein Mud Honey an. Ähnliches Geld, auch relativ alt, aber in bester Verfassung von dem gleichen Händler. Und dann dachte ich mir, ja, in den Videos klang der Mud Honey jetzt schon auch ganz schön fett. Und dann habe ich mir den halt auch noch geklickt.
Und das heißt, der Mud Honey, das ist dieses alte Overdrive-Pedal, ne?
Genau, so ein, aber ein, also schon High-Gain-Overdrive, also ja. Der kann schon richtig, okay, richtig braten. Wohingegen der Möller, wenn man ihn so richtig tritt, dann wird er schon auch gristlig. Aber der Mud Honey ist definitiv ein bisschen krasser.
Okay, also ich kenne nur diesen Mud Honey 2, also eins von diesen neueren Pedalen.
Ja.
Das hat mich so überhaupt nicht geflasht. Also das, der Mud Honey 2, der hat ja im Prinzip 2 Seiten Overdrive,
ja,
die man sich dann halt so ein bisschen unterschiedlich einstellen kann und noch so ein paar Switches dran, irgendwie Bright und Fett oder so ein Gedöns. Und ich weiß nicht, was da war, aber ich habe den ein paar Mal ausprobiert, weil ein Kollege in der Band den hatte. Ich habe einfach zwischen den 2 Seiten keinen Unterschied gehört. Also ja, ich habe halt irgendwie erwartet, dass die so einen unterschiedlichen Charakter haben oder dass, wenn man die sich unterschiedlich doll einstellt, dass da ein bisschen was bei rumkommt, wie so im Prinzip, ich ersetze dadurch meinen 2. und 3. Kanal, weil ich nur einen Kanal-Amp habe oder sowas. Aber ach, ich bin überhaupt nicht mit dem warm geworden. Der hatte so eine ganz merkwürdige Gain-Struktur, also recht grisselig, aber auch nicht wirklich fett und drückend. Und kein Unterschied zwischen den Dingen. Und ich glaube, das war auch ganz merkwürdig. Beim Möller kannst du ja beide Seiten gleichzeitig anmachen, oder? Also
ja,
dadurch, dass es ja Boost und Overdrive ist, kriegst du halt beide Seiten an und dann ist es halt einfach noch fetter.
Ja.
Ich glaube, bei diesem Mud Honey 2 war es so, dass du nur eine der beiden Seiten einschalten konntest. Und wenn du dann halt den anderen Switch drückst, dann geht der erste Kanal aus. Also es ist halt nur so eine AB-Schaltung.
Ja, nee, also
Das hat mich echt verwirrt und ja, der hat mich irgendwie nicht überzeugt. Und ja, also alle reden immer drüber, dass diese alten T-Rex-Pedale irgendwie geil sind. Die habe ich noch nie ausgecheckt, das muss ich mal machen.
Ja, also der alte Möller und jetzt auch diese Neuauflage, die ich aber, glaube ich, noch nicht in irgendwelchen Shops gesehen habe tatsächlich. Und die haben auch in den Videos nicht gesagt, wann und wo es die überhaupt gibt. Aber ich habe mir halt diesen alten, originalalten Möller gekauft und der hat auch nur einen An-Ausschalter und quasi nur ein Voicing. Also nee, es gibt noch so einen Tone-Switch, mit dem man es noch fetter machen kann, den ich auch jetzt die ganze Zeit anhab. aber ansonsten genau, Level, Gain, Tone und ein An- und Ausschalter und der brät einfach so richtig fett.
Cool.
Ja. Ja, und jetzt bin ich da gainmäßig erstmal so voll aufgestellt. Also aktueller Kette ist jetzt sozusagen der Möller als erstes mit Boost oder leichtem Overdrive, dann dieser Buffalo FX, wie heißt der? Evolution für sozusagen eher Distortion.
Das war dieses schwarze Teil,
genau,
oder?
Genau. Ah. Dann der Rosies Fuzz für die Fuzziness und der Möller hinten dran für den ultrafetten Braten.
Okay, also Terra hast du auf jeden Fall gut viel auf dem Brett.
Genau, da bin ich für jede Situation gerüstet und ansonsten halt nach wie vor das Flashback-Delay, den Boonar-Delay und den Ventilator.
Und mit dem Flashback-Delay bist du noch zufrieden?
Naja, im Prinzip schon. Da gibt es jetzt auch eine neue Version von.
Ja.
Aber letztendlich, ich benutze das eigentlich hauptsächlich für Analog- und Tape-Delay und ich mache nichts anderes damit. Und ich habe schon mal überlegt, ob ich mal recherchiere, ob es nicht vielleicht noch ein einfacheres Delay gibt, was vielleicht noch besser oder toller klingt, was dann einfach nur genau diesen Analog-Tape-Delay-Modus abbildet.
Hast du das Delay immer gleich eingestellt?
So ziemlich, ja.
Also was so Delay-Zeit und Feedback angeht?
Ja.
Okay, also immer irgendwie so ein, zwei Repeats und dann ist gut, denke ich, wenn du so auf Analog...
Ja, so alle Regler sind so ziemlich bei 10 Uhr, würde ich so sagen. Also alles sehr dezent auch. Weil für das krasse Delay habe ich jetzt dieses Donner Prince Boonar, was dann halt so das richtige Ambient-Delay und so liefert.
Lecko Schmatz. Also irgendwie einfacheres Delay. Du könntest, was so Analog-Kram geht, mal diese MXR-Pedale auschecken. Die haben, glaube ich, dieses Echoplex-Delay echt ganz gut getroffen.
Ja, das zum
also
Beispiel
dieses,
ist so ein
dieses
Kandidat,
Carbon Copy, das war ja schon immer ganz cool, aber das macht ein sehr dumpfes, kaputtes Delay. Und jetzt haben sie ja noch dieses, also es gab ja den Echoplex Boost.
Genau.
Und jetzt haben sie ja noch das Echoplex Delay wirklich rausgehauen, was ja sinnvoll ist. Und das soll wohl ziemlich cool sein. Ist auch gar nicht so günstig für das kleine Teil. Kostet irgendwie, glaube ich, 230, 240. Weil ich jetzt selber noch mal ein bisschen nach Delay-Pedalen rumgeschaut habe, die eine Tap-Tempo-Funktion haben.
Ah ja.
Weil ich brauchte jetzt mal zu Hause ein bisschen Ersatz hier. Und da kam mir auch dieses Echoplex unter, das wohl echt cool klingen muss. Ich konnte es leider selber noch nicht ausprobieren. Aber was so Features und Sound angeht, sind da eigentlich alle ziemlich von begeistert, wenn du jetzt irgendwie nur was mit drei Knöpfen haben willst, was oben links auf dem Brett sitzt und mal ein bisschen Gewaber im Hintergrund macht, ist das bestimmt ganz cool.
Ja, genau. Also so in die Richtung dachte ich mir das, aber da ist jetzt auf jeden Fall erstens kein direkter Druck und zweitens gibt es jetzt auch nicht das Pedal. Also das Echoplex ist eins davon, was mich schon interessiert. Der Dispatch Master von Earthquaker, der aber auch gleich ein Reverb mit drin hat, ist auch schon seit eh und je irgendwie auf der Liste. Dann gibt es ja noch von Wampler hatte ich noch irgendwie eins auf der Liste und im Prinzip finde ich auch diese Empress-Delays wirklich sehr großartig, nur sind deren Pedale halt auch gleich immer so mega fett.
Ja.
Oh, und das T-Rex Replica nicht zu vergessen.
Genau, da wollte ich dich jetzt auch noch nachfragen, ob du das schon ausgecheckt hast. Damals, als ich auf der Suche nach einem Delay war, wo ich mir dann das Dryman gekauft habe, war das Replica so das erste, was ich eigentlich angesteuert habe. Hatte irgendwie alle Funktionen, die ich haben wollte, klang super cool, war cool zu bedienen, aber das will, glaube ich, weiß nicht, 12 oder 18 Volt auf dem Brett haben, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich schau
also
mal
zumindest
gerade.
Zumindest diese ältere Variante, die es damals gab. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile gefixt haben.
Nee, 12
ja,
Volt.
Ja, das hat es dann leider gekillt.
Weil deine Stromversorgung dazu...
Damals jedenfalls nicht. Also ich glaube, jetzt habe ich ja mittlerweile dieses Voodoo Lab auf dem Brett. Ich glaube, das kann das sogar.
Ja.
Da ist so ein Schalterchen dran, wo man, glaube ich, zwischen 9 und 12 Volt auswählen kann. Aber damals kam es halt nicht in Frage. Und auch Formfaktor war dann da so ein bisschen ausschlaggebend. Diese T-Rex-Pedale, die sind halt echt ein bisschen klotzig groß.
Das stimmt. Allerdings...
Da war das Strymon ein bisschen praktischer.
Das stimmt, ja. Also, wobei, das Strymon ist das nicht... Auch riesig?
Nö, das ist nicht so tief. Also
okay.
Das ist halt ein, das Strymon ist eher quadratisch und das T-Rex, das geht ja so weit nach hinten. Das ist ja wie so ein langes Rechteck.
Ja.
Das braucht ein bisschen mehr Platz. Nee, aber das Strymon ist ja ein super cooles Teil. Das ging auf jeden Fall gut.
Ich gucke gerade bei Reverb.com, was so ein Replika Gebrauch kostet, gibt es ab 250. Neu kostet es ja 350.
Boah, ist das immer noch so teuer, krass.
Ja, und hat 34 5-Sterne-Bewertung, also das, oder 28 5-Sterne und 6 mal 4-Sterne, also es scheint auch nach wie vor sich großer Beliebtheit zu erfreuen. Und jetzt, wo ich so voll auf den T-Rex-Film aufgesprungen bin.
Passt bald dein Looper nicht mehr mit aufs Brett.
Ja, nee, eher der Ventilator, der könnte dem zum Opfer fallen.
Ja.
Den benutze ich zugegebenerweise nämlich auch relativ selten.
Ja, es ist halt bei den Delay-Pedalen so ein bisschen die Frage, was man will. Wenn man jetzt halt genau eine Einstellung, die dafür aber super cool klingt, oder will man halt viele Features haben? Und das ist dann halt die Frage, ob man weiß nicht, wenn jetzt du sagst, ich will einfach irgendwie einen guten Analog-Sound, der eigentlich immer gleich bleibt, ist dann die Frage, ob man dann so ein Doppelpedal mit Tap-Funktion und 5 Knöpfen dran braucht.
Das stimmt. Ja,
den man dann halt nie benutzt und das Platz wegnimmt auf dem Board.
Ja, ich meine, ich muss auch zugeben, ich benutze das Tempo-Feature von dem Flashback nicht, weil das mir zu unintuitiv ist. Also du musst ja
das haben sie echt blöd gelöst, ja. Deswegen werde ich jetzt demnächst mal die Version 2 davon klicken, denke ich. Ich bin gerade dabei, mein Zuhause-Übungsbrett so ein bisschen umzubauen, weil mir langsam die ganzen Boss-Pedale abrauchen. Ich glaube, die haben ihre Zeit so langsam hinter sich. Wobei ich nie gedacht hätte, dass man ein Boss-Pedal kaputt kriegt. Gerade wenn man jetzt nur zu Hause spielt und nicht auf Tour. Aber mir ist jetzt mein Overdrive-Twin-Pedal kaputt gegangen. Das war mein erstes Gitarrenpedal, was ich hatte. Und mein Delay spinnt auch total rum und nimmt das Tap-Tempo nicht mehr an. Und ich kann nur noch eine Einstellung spielen. Und das ist leider die mit Modulation hinten dran, das Analog-Moduling funktioniert irgendwie nicht mehr. Da macht es ganz komische Dinge. Springt ständig rum. Und ja, deswegen war ich jetzt mal wieder am Gucken. Dachte mir so, ach, ein zweites Strymon, okay, das Ding ist... Es klingt super gut, ist aber auch super teuer dafür, dass es dann eher so das Backup-Ding ist. Und dachte ich mir, okay, muss doch auch irgendwie günstigere Pedale geben, so à la Boss. Hm. Für zu Hause reicht's ja aus. Ein zweites DD7 wollte ich mir jetzt nicht nochmal kaufen. Es war halt damals so, ich brauche ein Delay-Pedal. Okay, Boss kann man immer kaufen. War auch gut, kann man trotzdem empfehlen, aber es fehlen mir halt einfach so ein paar Dinge. Und dann hatte ich damals auch überlegt, ob ich mir dieses Flashback kaufe, und da ich halt diese Tap-Funktion sehr mag und die auch brauche, fiel das halt schon mal komplett raus. Also das war ja bei dem ersten Flashback so ganz merkwürdig gelöst, dass man irgendwie lang auf den Knopf drücken muss und dann fängt die Leuchte an zu blinken und dann konnte man drücken, ne?
Irgendwie so war das. Also
so war es bei dem DD7, und dann musst du auf der Gitarre irgendwie strammeln und in den Abständen kommt dann das Delay auch raus, ne?
Genau.
So war das, ja, also ganz merkwürdig. Und das Zweite, was sie jetzt rausgebracht haben, das hat jetzt ein paar mehr Tonebank-Plätze, also hier diese Toneprints, die man sich da selber reinladen kann, kann man jetzt, glaube ich, 3 drauf spielen statt nur einen. Das finde ich schon mal ganz nett. Das ist im Prinzip, das ersetzt so ein bisschen diesen Favorite-Switch, den man sich von Strymon kaufen kann, dass man sich halt ein Preset abspeichert. Und es hat endlich einen Anschluss für ein Tap-Tempo. Das heißt, man kann sich so ein kleines Mini-Pedal mit einfach nur einem Knöpfchen drauf daneben setzen und hat halt die Tap-Funktion die ganze Zeit, ob das Pedal jetzt an ist oder nicht oder ob man jetzt den Knopf gedrückt halten muss oder nicht. Sondern das funktioniert dann da einfach. Das konnte das DD7 auch. Ist jetzt bei mir halt leider kaputt gegangen. Aber da ich jetzt hier noch den Tap-Tempo-Schalter rumliegen habe, an dem es übrigens nicht liegt, kann ich das dann gleich wieder verwenden. Interessant bei den neuen TC-Pedalen ist da auch, dass die jetzt so einen neuen Switch entwickelt haben, der jetzt nicht nur an und aus kann, sondern auch irgendwie so einen stufenlosen Zwischenstand.
Genau, also so drucksensitiv.
Haben sie da versucht, wie so ein Expression-Pedal mit einem Knopf drauf nachzubauen. Ich glaube, sowas hat das Whammy auch schon mal probiert, bin mir gerade nicht sicher, aber jedenfalls kann man jetzt wie so Volume Swells oder Delay Swells mit so einem ganz leichten erhöhten Druck auf diesen Taster dort machen. Das finde ich echt interessant. Müssen wir mal ausprobieren, ob das halt wirklich irgendwie praktikabel ist. Ich denke mal, wenn man im Sitzen spielt, müsste es einigermaßen gehen. Wenn man jetzt irgendwo live auf einer holprigen Bühne rumtrampelt, und na, ist die Frage, ob das cool ist, aber der Einfall ist auf jeden Fall nett.
Ja, also mal schauen,
ob das taugt.
Genau, ich habe es auch wohlwollend zur Kenntnis genommen, gleichwohl ich dieses Feature wahrscheinlich nicht benutzen werde, weil bei mir ist das Delay ganz oben links und ich habe ja so einen Effekt-Loop-Switcher-Dingsbums und ja.
Genau, da wäre es eh schwierig, das eingebaute Tap-Tempo zu benutzen, aber du hast doch bei deinem Looper, hattest du dir den Tapper mit einbauen lassen?
Nee.
Ah, okay, denn ich hatte gesehen, bei den Bright Onion hieß das, ne?
Genau.
Genau, da kann man sich halt auch einen Tap-Tempo-Switch mit einbauen lassen, genau. Den man dann halt ans Pedal rankabelt. Das fand ich ziemlich cool. Da dachte ich, du hattest das irgendwie mit drauf für den Fall des Falles.
Nee, ich hatte nicht mehr genug Platz auf dem Pedal-Train dann, um noch so einen Switch da unterzubringen.
Ja. Nee, und wie gesagt, wenn du meinst, ich pack's eh nur oben links in die Ecke und das macht eine Einstellung, dann braucht man es ja auch nicht wirklich. Aber ich glaube, dieses Flashback 2, das wird so mein nächstes Zuhause-Übungsdelay. Es ist halt... Live bin ich dann doch eher so ein bisschen eingeschränkt unterwegs und sag mir, okay, das soll halt das eine Ding gut können und dann ist gut. Deswegen halt das Strymon, das, das klingt halt geil, so wie es ist und hat halt ein gutes Tap-Tempo.
Welches hast du denn da?
Das Strymon Brigadier.
Ach so, ja.
Ja, das ist ziemlich gut. Es hat halt, es will nicht so ganz ein Analog-Delay sein, aber man kann sich so ein bisschen damit hinschiften, also mit den Knöpfen, die dran sind, kriegt man es ganz gut hin. Ja, aber für zu Hause ist dieses kleine Flashback ganz cool. Es nimmt nicht viel Platz weg, das kann viel. Tap-Tempo können sie endlich. Also das wird jetzt das Nächste, was zu Hause aufs Brett kommt.
Ja, ist sicherlich nicht verkehrt. Und die Engine für Analog und Tape-Delay haben sie auch neu gemacht.
Und die klingen ja auch echt gut.
Ja.
Also auch das alte Flashback war ja jetzt soundlich eigentlich echt immer in Ordnung. War halt nur die Bedienung immer ein bisschen merkwürdig.
Ja.
Da wollte ich sie nicht unbedingt haben. Ja, ich muss mal schauen. Ich werde es noch erstmal in irgendeinem Laden nochmal auschecken, ob es mir dann wirklich gefällt. Denn so ein bisschen habe ich ja dieses Echoplex-Pedal doch noch im Blick.
Ja,
hat zwar nicht so viele Features, aber es klingt, glaube ich, echt gut.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Da werde ich nochmal ein bisschen online recherchieren. Ja, genau. Weil sonst brauche ich jetzt auch wirklich einfach nichts mehr pedalmäßig. Also es gibt jetzt, ich habe gerade so überlegt, habe ich noch irgendwas so auf meiner ganz dringenden Merkliste, aber an Pedalen findet sich da eigentlich nichts.
Ja, brauchen ist halt so eine Sache. Bei mir war es jetzt wirklich wieder die Sache, einfach dadurch, dass ein paar Dinge kaputt gegangen sind, so aus unerfindlichen Gründen und ich die halt einfach gern ersetzen möchte. Ich habe ja zu Hause nur Boss-Pedale und die werden jetzt so nach und nach gegen nur TC-Pedale eingetauscht. Hm. Die liegen preislich ungefähr ähnlich und TC kommt mir dann da aber mit Features doch ein bisschen besser daher.
Absolut.
Ich werde jetzt mal noch dieses neue Polytune auschecken. Ich glaube, die dritte Variante ist das mittlerweile, wo sie diesen Bonafide-Buffer mit eingebaut haben. Da bin ich echt gespannt. Das wird dann mit aufs Live-Brett geschnallt und der alte Polytune wandert dann nach Hause aufs Übungsbrett. Und ich war auch auf Kleinanzeigen unterwegs und es gab eine Neuanschaffung, da halt mein Overdrive-Pedal überhaupt nicht mehr mitgespielt hat. Dachte ich mir vorher, was gibt's denn so an Klassikern, die man ausprobieren könnte, und habe mit einem Boss SD1 mal rumexperimentiert. Das gefiel mir überhaupt nicht.
Ja, das ist ja auch kein Drive-Pedal, was man so alleine irgendwie benutzt, wie ich gelernt habe in der letzten Pedal-Show. Weil da sprechen sie auch so darüber, dass der für sich selber irgendwie nicht so geil klingt, aber...
Wie haben die den verwendet dann?
In einen Blues-Driver rein.
Okay.
Weil der macht
der
halt
Blues,
auch...
Der Blues-Driver allein klingt ziemlich gut.
Genau, und dann mit dem SD1 rein, weil der ja auch so eine Mittenerhöhung hat.
Ja.
So ähnlich wie der Tube Screamer.
Ja.
Haben den sozusagen auch nochmal als Drive-Booster benutzt. Oder sie meinten halt auch, wenn der Verstärker eh schon am Röhren ist, dann kannst du halt mit dem SD1 nochmal ein bisschen fokussiert reingehen.
Ja, das dachte ich mir eigentlich eher so. Also bei mir ist ja der Verstärker nie wirklich ganz clean. Ich habe ja immer einen recht angezerrten Sound und regel den dann mit der Gitarre zurück, wenn es ein bisschen cleaner werden soll, oder gehe halt mit einem Drive- oder Boost-Pedal rein, wenn ich halt ein bisschen mehr Braten brauche. Und da dachte ich mir, ja, müsste ja mit dem SD1 eigentlich ganz gut gehen, habe mir einen von einem Kumpel ausgeliehen, der wurde sogar gemoddet, also wenn ich mich richtig erinnere, hatte der SD1 immer so eine Krankheit, dass selbst wenn der ausgeschaltet ist, der irgendwie so ein bisschen in den cleanen Sound einstreut, also konnte ich jetzt nicht wirklich wahrnehmen, aber der wurde mal ein bisschen überarbeitet. Und ich dachte mir, na okay, wenn du halt nicht so viel mit dem Drive arbeitest und halt einfach das Volume voll aufdrehst, dass halt so viel wie möglich vom Endsound erhalten wird und er halt aber bloß ein bisschen was dazu gibt, klingt's bestimmt ganz gut. Ist nicht passiert. Also der ist dann da doch relativ charakterstark, der SD1, was das angeht. Das muss man mögen. Ist jetzt nicht so, dass es scheiße klingt, aber es kam nicht das aus dem Amp raus, was ich erwartet hätte oder was ich jetzt gewollt hätte. Es wurde halt relativ dünne und fokussiert, was du meintest, und ich wollte einfach bloß, dass es mehr wird. Und dann dachte ich mir, naja, okay, fällt wohl Overdrive-Pedal wahrscheinlich raus, schaust du dich mal nach ein paar Boostern um. Konnte mich dann jetzt aber doch nicht zu so einem reinen Clean-Boost-Pedal durchringen. Ich hatte jetzt auch erst den EP-Boost so ein bisschen im Blick und bin dann doch Richtung BB Preamp nochmal geschaut. Der hat ja noch einen Drive-Button mit drauf. Und dann dachte ich mir, okay, muss es doch bestimmt auch was von TC ein bisschen günstiger geben, weil reicht für zu Hause. Und der BB Preamp, der ist schon cool, aber hat mir persönlich an meinem Setup jetzt auch immer nicht so gefallen. Und dann habe ich jetzt auf Kleinanzeigen einfach mal rumgeschaut und habe mir einen sehr günstigen Spark Boost von TC Electronic geschossen. Weil ich mir dachte, gut, kostet jetzt nicht so viel, kann man einfach mal ausprobieren. Und das Ding ist echt ziemlich cool. Der Ludwig hatte sich den mal in dieser Mini-Variante gekauft. Da ist er nach einem Tag zurückgewandert, weil die Variante echt überhaupt nicht ging, weil die einfach nur eklig höhenlastig ist. Mhm. Und aber bei der etwas größeren Variante, das ist jetzt dieses Format, wie halt das Flashback auch ist, mit seinen vier Knöpfen und Switch und so einem Mini-Toggle drin, hat er einen Bass und eine Höhen-EQ. Volume und Gain. Und dann kann man sich halt aussuchen, ob er eine Clean Boost, einen Mid Boost oder einen Fat Boost sein soll. Und das macht echt ziemlich viel her. Der klingt super transparent und hat echt unglaublich viel Zeug, was er rausschiebt. Ich glaube, der boostet um 26 dB.
Ja, ist schon ordentlich.
Wenn ich mich recht erinnere, das ist schon anständig, was da rausfällt. Ich habe es halt erst versucht, neben mein altes Overdrive-Pedal zu hängen und halt mal so ein bisschen zu schauen, wie ähnlich kriege ich es denn eingestellt, weil ich soundmäßig da eigentlich immer mit zufrieden war. Und dann bin ich fast vom Stuhl gekippt und dachte mir so, boah, okay, bis jetzt warst du immer zufrieden mit diesem Boss-Pedal, aber hey, das kann ja auch alles völlig anders und viel besser klingen. Ich finde, Boss-Overdrive-Pedale haben halt so eine starke Charakteristik, dass die den Sound sehr, sehr fisselig und dicht machen. Das ist cool für manche Sachen. Und dann hatte ich jetzt das TC-Pedal daneben gehangen und dachte mir, okay, es ist auf einmal alles offen und transparent und trotzdem dick und laut und es zerrt schön und echt super cool.
Alles, mit was Bass, man haben will.
Ja, also eigentlich das, was ich haben wollte, ohne dass ich es gewusst habe, sozusagen.
Ja.
Also ich dachte mir dann auf einmal, okay, jetzt klingt es dann doch eher so ein bisschen wie im Proberaum. Und das fand ich dann ganz cool. Dieser Bass und der Höhenregler, die sind echt unglaublich praktisch, weil man sich halt ein bisschen Fett dazugeben kann. Also es wird ja natürlich fetter, wenn ich mit dem Volume-Regler ein bisschen spiele. Dadurch, dass ja mehr Boost in den Amp kommt, fängt halt der Amp ein bisschen an rumzufetten. Und das kann man sich dann entweder mit dem Höhenregler ein bisschen aufklaren, wenn es einem zu viel wird. Diese beiden, also Höhen und Bass, die beiden Regler, ich glaube, die greifen wirklich aktiv ein. Das heißt, man kann entweder Bass rausnehmen oder zugeben.
Mhm.
Und das funktioniert echt ziemlich gut. Also entweder man kann sich halt eine richtig dicke Suppe in den Verstärker reindrücken oder man entschlackt das so ein bisschen, wenn man halt eher so ein bisschen die scharfe Kante braucht in der Zerre. Und da bin ich extrem beeindruckt. Den Fat Boost, die Einstellung, die gefällt mir nicht so sehr. Aber der Clean Boost und der Mid Boost, da schwanke ich immer noch so ein bisschen, was ich cooler finde. Die sind echt sehr beeindruckend. Also mit der Strat ist der Clean Boost super cool, weil halt die Strat auf einmal wie 3000 Euro teurer klingt. Und es ist halt unglaublich sensibel, was das Volume Poti angeht. Also auch wenn man halt, ich spiele das Boost-Pedal immer mit dem Level-Regler voll auf. Das heißt, der schiebt halt wirklich seine kompletten 26 dB in Amp rein und es zerrt dann halt auch mächtig. Aber wenn ich halt die Gitarre zurücktraine, ist es wirklich clean. Und der färbt halt nicht mit rein, so wie es mein Boss-Pedal immer gemacht hat. Das Boss-Pedal, das war OD20 nannte sich das. Das war halt so ein alle Drive-Pedale, die Boss jemals gebaut hat, in einem vereint mit so ein bisschen Modeling-Kram drin. War recht vielseitig und klang auch ganz okay, aber war jetzt nicht so dynamisch, dass wenn ich die Gitarre zurückgedreht habe, dass es damit gut reagiert hat. Wenn alles voll auf war, klang es fett und war cool, aber ja, clean wurde es nicht wirklich. Und das ist mit diesem Boost-Pedal echt gut möglich. Also mit dem Mid-Boost muss man sich ein bisschen Mühe geben. Da muss man echt feinfühlig sein mit dem Volume-Poti, wenn man es halt wirklich doll aufklaren möchte. Aber der Clean-Boost, da ist es kein Problem. Da regelst du runter und du denkst dir, okay, es ist halt ganz normal der Amp-Sound. Bloß, dass es jetzt halt einfach ein bisschen mehr davon ist. Also das ist echt so ein Pedal, das kannst du die ganze Zeit anlassen und vergisst es so ein bisschen und es klingt halt die ganze Zeit gut. Also auf jeden Fall irgendwie mal auschecken. Ist ein super günstiges Pedal. Das kostet neu, glaube ich, 70, 80 Euro oder sowas. Und es macht echt viel her, wenn man halt einfach ein bisschen mehr Pfund vorm Amp haben will. Das hat mich echt überrascht. Ich dachte mir irgendwie, naja, wenn scheiße ist, verkaufst du halt wieder, weil ich halt diese blöde Erinnerung von diesem Spark Boost Mini hatte.
Ja.
der halt wirklich nicht cool war. Aber das große Pedal, das taugt. Cooles Ding. Bin ich mal gespannt, wie lange er mir noch gefällt.
Ja, also
wenn du jetzt einen Grizzly King verkaufst,
naja, im Prinzip, ich meine, ich hatte jetzt ja auch so den T-Rex Möller, den King of Tone und den Grizzle King. Wenn ich die jetzt die drei so vergleiche, die haben beide, alle drei einen Boost und alle drei einen Drive. Die Unterschiede sind vielleicht jetzt so für den Uneingeweihten auch relativ subtil, aber ich muss auch sagen, so von dieser Kategorie Drive-Pedalen bin ich jetzt bei dem Möller irgendwie total mega happy, weil der eben auch durch diesen Clean-Mix kannst du halt bestimmen, wie transparent in Anführungsstrichen das halt wirklich klingt, ne? Also eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes Transparenz, weil wenn du voll auf den Mix ganz zudrehst, dann hast du halt nach wie vor das Clean-Signal, also viel transparenter geht's dann nicht.
ja, also du spielst dein Amp auch weiterhin clean und hängst dann da die Drive-Pedale vor, ne?
Ja.
Okay.
Also ich habe da gleich noch so eine Frage vielleicht an dich, die dein Herzchen vielleicht auch höher schlagen lässt, aber da kommen wir gleich noch zu. Aber bisher, genau, ist es immer noch Fender Amp clean, wie sie sind, weil man nie dahin kommt, die wirklich mal sinnvoll in der Probe oder sonst wo auf 7 und 8 zu drehen, wo dann der Braten anfängt. Mhm. Insofern bin ich da pedalgetrieben nach wie vor, ja. Und
da gibt es auch so ein schön, ja.
Und der King of Tone als auch der Grizzle King. Ich glaube zum Beispiel der Greg Koch, der fährt seine Amps halt auch prinzipiell einfach so laut, dass der Grizzle King dann nochmal anders wirken kann. Aber so direkt vorm Clean Amp fand ich ihn dann doch nicht so geil.
Ich glaube auch nicht, dass der wirklich von einem cleanen Amp gedacht ist.
Ja, ist sehr gut möglich. Wobei der auch viel Gain oder Drive hat.
Auf jeden Fall. Weißt du, wie viel Boost der Grizzle King rausschiebt?
Nö.
Ich habe echt den Eindruck, dass das richtig viel ist.
Also ja, jedes
Mal, wenn ich halt irgendwie aus Versehen den Verstärker ein bisschen clean eingestellt habe oder wenn ich mal mein normales Pedalboard mit zu Hause hatte und dann doch aber noch den Verstärker auf clean gestellt hatte und da aus Versehen auf diesen Boost-Knopf gekommen bin, dann brach da echt die Hölle los.
Ja, der ist sehr laut. Also ich habe den auch minimal nur aufgedreht. Aber beim Möller schaue ich auch gerade mal rauf. Also, na okay, nee, den habe ich ein bisschen höher gedreht, den Boost, ja.
Naja. Also auch beim Grizzly King habe ich den Boost-Knopf voll auf. Es hat aber auch immer die Sache, da mein Amp-Grundsound ja schon recht doll zerrig und komprimiert ist, wird jetzt nicht der Amp irgendwie um 20 dB lauter, sondern im Prinzip verschafft mir dieser Boost einfach ein bisschen mehr Zerre und Sustain und mehr Fett. Also er wird nicht wirklich lauter, sondern ein bisschen durchsetzungsfähiger. Ja. Deswegen bin ich da auch nach wie vor einfach noch totaler Fan von diesem Grizzly King Pedal, weil es halt so vielseitig ist. Ich habe halt auf der einen Seite wirklich diese Boost-Funktion, die ich auch am meisten davon benutze, um halt einfach einen guten Lead-Sound oder einen sehr fetten Rhythmus-Sound zu generieren und für so Geschichten, die so ein bisschen mehr Richtung Metal gehen, wo das Drive-Signal ein bisschen schlanker sein muss, aber trotzdem kantig, da ist halt diese Overdrive-Funktion sehr gut für. Hat ja auch diese irgendwie Fett-Switch und Modern- und Vintage-Switch, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe die schon ewig nicht mehr benutzt. Ich habe
sie
einmal eingestellt und seitdem sind die so, wie sie sind.
Kannst halt zwischen offenem und komprimierten Drive und zwischen Fett und Normal schalten.
Ja, also ist echt so ein super Twin-Pedal für mich, weil ich das Boost-Pedal da eher so als quasi Overdrive benutze. Also so wie das TC-Pedal jetzt zu Hause.
Ja. Naja, so hat so jeder seine kleinen Spezialwünsche, aber das ist wirklich bei mir jetzt auch so jahrelang immer so die Sache gewesen. Ich hatte ja auch diese Love Pedal OD-11, was ja der...
Hast du die noch?
Ja, und ich habe ja sogar auch noch ein Amp-11, weil wenn der Shawn Michael da immer so irgendwelche Sales macht und dann irgendwelche geilen Pedale für weniger Geld verkauft, dann schlage ich meistens trotzdem zu, auch wenn ich es nicht wirklich brauche. und den OD-11, den hatte ich ja auch so ein bisschen die ganze Zeit als so leichten, crunchy Sound und weil der auch eben Bass und Treble Controls hatte, auch benutzt, um den Klang so grundsätzlich mal in Form zu bringen. Aber ja, wie gesagt, der Möller macht jetzt all das, was ich vorher mit fast eigentlich schon zwei Pedalen gemacht habe und der Matt Honey bringt mir jetzt den Braten, den ich mir vom Grizzle King erhofft hatte, aber nicht so richtig bekommen hat.
Cool. Ja, gibt auch so ein, habe ich gestern so ein schönes Video gesehen von Pete Thorne. Kennst du den Typen?
Klar, ja.
Ja, auch schön so, wie man Overdrive-Pedale benutzt und wie man sie nicht benutzen sollte. Und das ist halt genau das Ding, was er da beschreibt. Also er nimmt sich einen, wie heißt der, TS9 von Ibanez, diesen Tube Screamer. Den hattest du auch mal, ne?
Den habe ich auch immer noch, aber ich habe den von Maxon, den...
Ach so, den anderen.
Ja.
Und den klemmt er sich auch von einem Fender-Amp und stellt den auf 2 und das Ding ist halt mega clean und dann stellt er halt dieses Tube-Screamer-Pedal so ein, dass es halt scheiße klingt. Dann da muss man vor Clean-Amps wirklich immer aufpassen, dass man das so einpegelt, dass halt nicht, also dass es am Ende ein Sound wird, der rauskommt aus dem Pedal. Dann viele Leute, die stecken das Pedal davor und stellen irgendwas ein und dann hast du das cleane Signal vom Amp und irgendwo drüber ist dann ein bisschen das Zerrsignal vom Pedal und das klingt dann halt scheiße. Und das zeigt er da ganz gut und dann reißt er seinen Fender-Amp mal noch ein bisschen auf, wo er meint, dass er so kurz davor ist, selber so ein ganz kleines bisschen zu zerren, also irgendwie auf 5 oder 6. Das ist halt schon echt übel bei einem Fender-Amp. Also die sind ja auf 3, 4 schon mega laut.
Ja, also ich habe meinen Hot Rod Deluxe auf 3 beim Proben und wir sind sehr laut schon.
Ja, ja. Und dann stellt er halt nochmal einfach ein bisschen Volume und Zerre nach und pusht den Amp dadurch einfach so ein bisschen. Und dann ist es halt einfach so der Signature Stevie Ray Vaughan Sound auf einmal. Und ja, das ist wirklich so eine Sache, die man da beachten sollte. Also wie ist der Grundsound vom Amp und was will ich damit machen? Möchte ich jetzt halt auf einmal, ich habe meinen Amp clean und möchte ich jetzt das totale Metal-Brett auf einmal haben? Oder möchte ich halt, dass irgendwie der Charakter vom Amp erhalten bleibt und ich möchte den aber so ein bisschen pushen, dass er so ein bisschen aufreißt? Also da irgendwie Augen auf bei der Pedalwahl und ja, beim Einstellen.
Und das wäre wirklich auch irgendwie schön, wenn die ganzen Pedal-Hersteller und so oder Verkaufsshop-Seiten einfach so mit dazu schreiben, für welche Art Amp-Sound dieses Pedal dann wirklich sinnvoll ist.
Genau, und das ist auch immer so ein bisschen das Ding, woran ich mich störe, was ich vorher gern wissen würde, beziehungsweise wenn ich mir so Review-Videos angucke, dann ist es halt meistens genau das. Also so diese ganzen Amis, die stehen halt irgendwie in ihren Produktvideos alle auf Fender-Amps. Und der Fender-Amp ist meistens einfach total clean.
Ja.
Und dann wird da halt der Klon Centaur vorgeschaltet oder halt ein Tube Screamer oder sonst sowas. Und das klingt dann da irgendwie okay, aber das hat nichts mit dem Use Case zu tun, den du benutzt, wenn du irgendwie was Marshall-artiges spielst.
Ja.
Da würde ich mir dann halt doch öfter so ein bisschen den Vergleich wünschen, beziehungsweise oder einfach nur einen Kommentar dazu mit, hier funktioniert von einem cleanen Fender-Amp super cool und dafür ist es auch gedacht, weil es gibt ja auch tausende Pedale, die du dir vor deinen Fender stecken sollst, damit es am Ende so klingt wie ein Marshall, was natürlich super funktioniert. Aber da halt einfach immer nochmal so ein Kommentar dazu wie, ja, haben wir auch vor einem Marshall ausprobiert, darfst du halt dann den Volume-Regler nicht ganz so aufreißen und dann klingt's auch geil oder sowas. Ja. Das wäre da immer ganz interessant zu wissen, weil das halt so zwei völlig unterschiedliche Nutzungsweisen von Drive-Pedalen sind. Dass du es halt bei einem Marshall meistens eher von einem etwas angezerrteren Amp benutzt als von einem Fender, der halt leider baubedingt meistens total clean ist. Es sei denn, man spielt mit krassem Gehörschutz.
Ja, also ich meine, was ich gerne mal ausprobieren wollte, wäre mal so ein Deluxe Reverb, der nur 22 Watt hat.
Wie viel hat deiner?
Der Vibrolux hat 35, der Hot Rod 40. Aber der Hot Rod hat sehr viel mehr Headroom als der 35 Watt Vibrolux. Der Vibrolux fängt früher an zu zerren. Ja, der,
so cool.
Ja, schon, aber ja, der Hot Rod im Proberaum, also wirklich ab, weiß nicht, ab 7 oder so, kann man von Zerre reden oder so. Das ist wirklich, und dann wackeln aber auch die Wände eben schon. Das ist wirklich unfassbar. Aber ich hatte ja vor einer Weile, weiß nicht, ob wir da schon drüber gesprochen hatten im Podcast, ich glaube noch nicht, weil wir haben ja jetzt irgendwie einen neuen Gitarristen in der Band, den Leo, und der hat aber keinen eigenen Verstärker gehabt für Proberaum und er meinte, er hätte auch seit gefühlten Jahrzehnten nicht mehr wirklich laut Gitarre gespielt, weil er immer nur, wenn dann zu Hause mit so einem Vox Valvetronics irgendwie in so einem kleinen Format da vor sich hindudelt, ne? Und dann war er schon ganz aus dem Häuschen, mal im Proberaum zu kommen und dann habe ich ihn erst, da stand noch der Vibro King rum, der fette, große, der jetzt mittlerweile aus dem Proberaum verschwunden ist leider. und hat mit dem gespielt und war schon irgendwie so, wow, krass, Schallwellen spüren. Und ja, dann haben wir so über Verstärker gesprochen, was er denn so sich vorstellen könnte oder wollen würde. Und dann meinte er halt so, AC30 wäre irgendwie ein so ein Verstärker, den er ganz geil findet. Und dann haben wir uns darüber so ein bisschen unterhalten, weil der auch schon, weiß nicht, hatte ich bestimmt auch schon mal gesagt, dass ich von den Verstärkern, die ich gerne mal so besitzen wollen würde, so als Sammlungsgegenstände oder für die Klangvariabilität wäre so ein Vox auf jeden Fall auch auf der Liste. Und dann habe ich einen Tag später auf eBay einen für 650 Euro gesehen. Und neu kostet der ja 1000, glaube ich, 999, glaube ich, mit der Greenback-Variante. Und dann habe ich ihm das so geschrieben und meinte so, ja, hier, guck mal, 650 Euro, also, und der ist niegelnagelneu, der hat noch 2 Jahre Garantie und der ist in Berlin, also nicht mal, ne, das ist ja oft für Selbstabholer, diese Schlachtschiffe. Und dann meinte er so, ja, aber ich habe gerade schon so viel für Pedals ausgegeben. Und dann meinte ich, ja, okay, ich kann jetzt da nicht so für 650 mit 2 Jahre Garantie und das alle da einfach so.
Kannst du da nicht stehen lassen.
Kann ich da nicht stehen lassen. Dann habe ich den gekauft für einen Proberaum. Hatte den vorher erst noch ein bisschen zu Hause da und fand den schon mega geil, weil der ja auch ein Master-Volume hat und man so ja auf jeden Fall, also man kriegt ja da beide Varianten. Man kann entweder das Master-Volume voll aufreißen und den Preamp klein halten, dann hat man quasi diesen Fender-Sound oder Fender-artiges Ding, wo ja das Master-Volume immer voll auf ist und man eigentlich wirklich nur den Preamp da noch mit dazu regeln kann. Mhm. Oder du kannst halt umgekehrt machen, das Master Volume halt runterdrehen und den Preamp voll aufreißen und hast dann immerhin schöne Preamp-Zerre. Die Endstufen-Zerre kriegt man natürlich auch ohne Gehörschutz nicht mit dem Vox hin.
AC30 ist so ein geiler Amp. Hast du mit dem Normal-Channel gespielt oder mit dem Top-Boost?
Beiden. Also ich mag, ich bin fast, glaube ich, eher Top-Boost-Fan.
Ja, ich auch. Welche Variante von dem Amp ist das? Also stimmt, du meintest ja, der ist ganz neu und hat noch Garantie.
Genau.
Dann müsste das der sein mit dieser komischen pinken Oberfläche, ne?
Genau.
Ja, okay.
Und mit Tremolo und Reverb und
genau.
Der auch für beide Kanäle, glaube ich, jetzt mittlerweile geht und mit Effektschleife und das da alles, ne?
Wie findest du den Reverb im Vergleich zu deinem Fender? Ich fand den beim Vox eigentlich immer sehr geschmackvoll.
Ja, aber der ist sehr zurückhaltend. Also selbst wenn man den voll aufreißt, ist das, ich bevorzuge den Fender Reverb.
Okay.
Der Vox Reverb ist nicht schlecht, aber einer, habe ich schon im Internet gelesen, einer der üblichen Mods ist wohl, sich einen fetteren Reverb-Tank da reinzubauen, weil der wirklich sehr zurückhaltend dann ist noch.
Okay.
Naja, auf jeden Fall so, dann haben wir den in den Proberaum gestellt und ich musste natürlich mal ausprobieren, was so passiert, wenn man alle Regler auf 12, volle Lotte stellt.
Greenback-Variante hattest du gesagt.
Greenback-Variante, okay. Genau. Und das war das erste Mal, dass der Schlagzeuger und der Bassist gleichzeitig sagten, mit Ohrenschutz, es ist zu laut. Weil der auch mit seinen 30 Watt irgendwie.
Der schiebt unglaublich.
Das ist so ein lautes Monster. Das ist unglaublich irgendwie. Und man kann ja da noch ein Extension Cap ranstecken. Also es sind ja 2x12, ne? Das kann ja auch sein, hier der Hot Rod hat 1x12, der Vibrolux hat 2x10. Dass einfach 2x12 auch schon so viel mehr Druck macht, dass es die Wattunterschiede kompensiert. Aber wirklich, ich dachte auch, es darf ja wohl nicht wahr sein. Aber er klingt auch ultra geil, voll aufgerissen. Ja.
Kennst du das Rick Rundown-Video von Brian May von Queen?
Ja.
Es ist unglaublich, der hat ja so eine komplette Wand von diesen AC30-Kombos,
ja,
wo der mindestens 3 gleichzeitig von fährt, weil der so ein Wet-Dry-Red-Setup hat, was das Delay angeht. Die sind halt einfach voll auf und der geht dann noch mit einem Treble Boost rein. Ja. Es muss so laut sein, aber es klingt unfassbar gut.
Und ich finde auch, ehrlich gesagt, der AC30 ist einer der unterschätztesten Amps, also Röhrenamps in bezahlbar, weil keine Ahnung, die Clean Sounds sind geil, die Drive Sounds sind geil, es kommt gut mit Pedalen klar. Es gibt auch so eine Pedal Show Episode, wo sie so Mythbusting so von wegen, ja, die Vox Amps wären nicht gut für Pedals und egal welches Pedal sie da reinstecken, es klingt alles gut. Dann hat man den so im Proberaum, ne, alles schön und dann spielt das jetzt immer der Leo und ich den Hot Rod halt und dann hatte ich aber diese eBay-Suche noch weiter, also die hatte ich nicht abbestellt, ne. und dachte mir, naja, weil ich den ja auch ein paar Tage zu Hause hatte, also ich hätte den schon auch gerne noch normal so zu Hause, ne? Naja, und dann monatelang kam da alles nur viel teurere AC30s in verschiedenen Zuständen und dann so letzten Monat kam einer für 530.
Boah.
Allerdings bei Hamburg und auch wieder nur für Selbstabholer, ne? Und dann dachte ich mir so, okay, ich brauche diesen Verstärker nicht. Dieser Verstärker ist viel zu laut für zu Hause. Der nimmt auch viel Platz weg, aber...
Ach, du wirst dich wundern, wie gut man den zu Hause spielen kann.
Für 530, da biete ich jetzt das Mindestgebot. Ja, und wenn es irgendjemand dann 10 Minuten vorher oder 10 Sekunden vorher überbietet, bitteschön, soll er ihn haben. Aber wenn ich der Einzige bleiben sollte und ich habe mir keine Chance darauf ausgerechnet, weil der war auch niegelnagelneu, ja, also wirklich... komplett makellos. Und naja, dann war es so irgendwie Samstagabend und ich wollte gerade raus zu einer Bar gehen und guck so die letzten Sekunden und denke mir so, ey, bietet da jetzt wirklich keiner? Bietet da jetzt wirklich keiner? Und dann so tick, 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 herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt eine AC30. Ja, und dann war natürlich das Problem, das nach Berlin zu bekommen, aber ein netter Follower auf Twitter, der sowieso die Strecke gefahren ist, hat ihn dann eine Woche später kostenlos als quasi Hörerspende im Auto nach Berlin transportiert. Und jetzt steht er hier so neben mir, niegelnagelneu, und der riecht auch noch total neu. Und ich glaube,
es ist auch irgendwie kein Verstärker außer der Vox AC30 riecht so lustig, wenn der Staub auf den Röhren verbrennt, oder?
Ja.
Das ist mir echt bei noch keinem anderen Amp aufgefallen. Also AC30 riecht wie AC30. Ich weiß nicht, woran es liegt.
Ja, das war bei dem anderen genauso. Jetzt, wo wir den ein bisschen im Proberaum halt schon mal durchgebürstet haben, ist dieser Geruch deutlich schwächer geworden, aber bei meinem ist es auf jeden Fall noch so, diese Ausdünstungen am Anfang sind auf jeden Fall noch präsent.
Und das ist jetzt genau der gleiche.
Genau, auch mit Greenbacks, aber eben nochmal günstiger. Und ich habe auch das Gefühl, der wurde so gut wie noch gar nicht gespielt. Im Vergleich zu dem anderen klingen mir die Lautsprecher nämlich noch sehr uneingespielt. Also das ist ja auch mal so ein Thema, hier Lautsprecher einfahren oder wie nennt man das? Burn-in.
Ja.
Dass die halt irgendwie am Anfang, wenn sie so neu aus der Fabrik kommen, noch so ein bisschen starr sind und dann erstmal ein bisschen Druck
weich
brauchen.
Gespielt werden.
Genau. Und das Gefühl habe ich jetzt bei dem schon auch noch. Das Problem ist jetzt, der steht bei mir zu Hause und ich werde ihn jetzt nicht so bei Zeiten laut spielen können, außer wenn jetzt demnächst wieder Karneval der Kulturen oder so nächstes Jahr ist, dann kann ich vielleicht mal, oder ich schleppe ihn nochmal einmal in Proberaum und brat da mal eine Runde drauf rum, damit das so mal eingeschwungen ist, weil
ja, ich würde dich ja nochmal zum Jam besuchen wollen.
Ja.
Kann man das mal in Angriff nehmen.
Genau, das Problem ist halt wirklich, der AC30 ist auch der schwerste meiner Combo-Amps, der wiegt ja 30 Kilo auch oder 35.
Ist halt aber auch ein echt großes Ding, ne?
Ja.
Wenn man sich das im Vergleich zu einem Fender anguckt, ist der fast doppelt so groß.
Ja, wobei der Vibrolux ist jetzt nicht so viel, also nicht so wahnsinnig viel kleiner, aber wiegt halt die Hälfte, ne?
Mhm.
Und den kann man mal eben so in die Karre werfen, den AC30. Das ist jedes Mal ein kleines Workout, den von A nach B zu bewegen, ja.
Der hat nicht umsonst drei Henkel.
Ja, das wäre eigentlich auch noch so das Einzige, was ich an dem modden würde, diese Plasterhenkel, die sind wirklich sind wirklich hässlich und scheiße. Das ist das Einzige, was mich an diesem Verstärker stört und würde ihn mal gerne noch
da gibt's doch aber
schöne Griffe spenden.
Diese alten, ich glaube, wenn man diese alten Vox-Amps sieht, die hatten doch so eine Ledergriffe dran, oder? Die sehen ja eigentlich ganz
gut aus. Ja, kann man auch hier im Zubehör, als ich mein Cabinet gebaut habe, da habe ich ja auch so einen Leder- oder Kunstledergriff, der sehr flauschig oder geschmeidig ist, rangeschraubt.
Musste halt den kompletten Amp einmal auseinandernehmen.
Nö, was? Wieso? Die Schrauben sind doch von oben reingedreht, oder? So, sind das nicht einfach?
Ja, da sind solche Einschlaghülsen drin. Also okay. wenn du Glück hast und ganz vorsichtig schraubst, dann bleiben sie drin. Mir ist das bei meinem Vox passiert, da dachte ich auch, mach mal kurz hier Griff ab, wieder reinschrauben und dann klimperte es im Amp und diese Gewindehülsen, die fielen halt im Amp umher und das war dann nicht so cool. Also weiß nicht, du kannst ihn hinlegen und drin rumschrauben, dann fallen sie dir halt nicht gleich in den Verstärker rein. Oder du machst halt einfach die Rückseite ab, ziehst den Verstärker raus, das ist ja alles nicht so wild, also da sind irgendwie 3-4 Schrauben an jeder Seite dran, dann kannst du das Chassis einfach in einem Teil rausziehen und dann kannst du halt die Hand drunter halten, wenn du das irgendwie umschraubst.
Naja, Ist jetzt auch nicht so super dringend, aber vielleicht mache ich das dann nochmal so bei Gelegenheit. Mhm. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr mal einen geilen Röhrenverstärker braucht und auch genau was du schon sagst, zu Hause, den kann man super spielen wegen des Master-Volumes und kriegt dann eben immerhin auch Preamp-Zerre.
Was auch echt gut reagiert, also klar, der macht natürlich echt Spaß, wenn der laut ist und dann ist das einfach nochmal ein ganz anderer Charakter von dem Teil, wenn er die Endstufe ein bisschen pumpt.
Ja.
Aber das Master Volume, also der klingt auch leise gut.
Ja, finde ich auch.
Und klingt vor allem sehr charakteristisch, also so wie man sich den Sound von einem AC30 vorstellt.
Ja, also ich bin da auch ganz begeistert und wie gesagt, also das Einzige, der andere war scheinbar irgendwie oder war vielleicht schon ein bisschen eingespielter, der hier wirklich, der war nichts dran zu sehen. Also der war so perfekt neu und rockt auch noch so neu. Ich kann mir, also das Ding sieht so aus, als würde der überhaupt noch nie gespielt worden sein.
Ja,
oder wurde noch nie gespielt, ja. Und deswegen, vielleicht schleife ich ihn dann nochmal in den Proberaum, vielleicht wenn du dann da bist und dann
raten
wir die Lautsprecher noch ein bisschen ein.
Vox macht immer Spaß. Ein Kumpel von mir hat auch so eine ältere, geile Version von dem Ding mit den Blue Bulldogs drin von Celestion und der jagt da seinen Fender Rhodes durch. Das klingt auch unglaublich geil.
Ja, kann
cooler
ich mir
Amp.
Gut vorstellen. Ja, also und
die sind ja auch recht günstig geworden. Also es gab mal irgendwie, glaube ich, das könnte damals so eine Custom-Auflage gewesen sein, die er hat. Da ist halt oben dieses braune Board drauf und es war dann halt auch eine Zeit lang ein bisschen teurer mit den blauen Lautsprechern drin.
Ja, das ist immer noch so, weil einer dieser Lautsprecher kostet, glaube ich, 100 Euro mehr als der Greenback oder so.
Ja, und echt, wirklich, aber dieser Amp, der klingt unglaublich gut. Und was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Custom-Variante, blaue Lautsprecher, Rhodes drin.
Teuer.
Nicht mehr genau. Und ich glaube, der hat damals 1,8 gekostet oder sowas. Und mittlerweile kriegst du ja einen AC30 neu für 900 oder 1000.
Genau, okay. Das ist aber dann
für einen guten Röhrenamp.
Die Greenback-Variante. Aber wie gesagt, ich finde die gar nicht schlecht. Also,
nö, die ist halt anders.
Ja. Genau, also
gibt's ja dieses schöne Vergleichsvideo von den Enderton-Jungs, wo die, glaube ich, den Vox AC15 im Studio haben mit einmal Greenback und einmal den blauen und dann halt einfach mal gucken, was jetzt besser ist und Ende vom Lied ist, da ist keiner besser, sondern die sind unterschiedlich.
Genau. Ja, also das war auf jeden Fall dann so ein aus Versehen Verstärkerkauf.
Auch gibt's Schlimmeres, du.
Ja, und dann hatte ich ja davor noch mir so einen kleinen Verstärker noch gekauft. Den hattest du, glaube ich, auch auf Twitter gesehen, diesen Blackheart.
Da musst du mal von erzählen. Der sieht sehr Marshall-esque aus.
Ja, der hat auf jeden Fall auch eher so eine Prägung und ich habe mir dann auch noch günstig so ein Cabinet dazu gekauft, wo ich jetzt auch den Lautsprecher getauscht habe, weil der Lautsprecher, der da drin war, der war super fizzelig, das ging gar nicht.
Was hast du für eine Box?
Von Blackheart gibt es halt auch so ein
1x12. Ach so.
Und da war so ein Custom Eminence Speaker drin und ich dachte, naja, okay, kaufst du das Cap dazu, das wird schon gut klingen, weil der Verstärker ist ziemlich hell so im Grundcharakter. Und dann stecke ich diese Box rein, dann ist das so ein super fizzeliger Lautsprecher und der macht es noch viel heller und dann habe ich das an mein Greenback Cabinet gehangen und dachte mir, aha, so geht's. Und dann habe ich mir einen Lautsprecher gekauft, den ich schon immer mal testen wollte, den Cannabis Rex von Eminence.
Geiler Name.
Ja, und der hat es auf jeden Fall deutlich besser gemacht. Also der ist jetzt nicht mehr so schrill und ohrenzerstörend hell. Aber ist halt auch ein Verstärker ohne Reverb und auch ohne Master Volume. Hat 5 Watt und auch da muss man sagen, 5 Watt sind einfach zu laut für zu Hause, um da die Zerre so richtig fahren
auf
zu lassen.
Fall.
Also bei 1 Watt, glaube ich, geht es so in etwa los, dass man von Bedroom Volume sprechen kann, wenn man dann die Zerre noch hören möchte. Aber ja, genau. Das.
Also wenn man die Endstufenzerre hören
genau,
möchte.
Ja, ist, richtig.
Wenn schon kein Master Volume existiert, ist natürlich schwierig.
Ja, genau. Und das war halt so ein kleiner Impulskauf, weil der einfach gerade günstig war. Ich hatte es gibt ja diesen einen deutschen YouTube-Kanal, den ich so verfolge, halt mit Fremdschämen, aber leider macht er auch teilweise, also was heißt leider, er macht auch guten Content hier, dieser HP42. Hans-Peter 42.
Kenn ich nicht.
Ja, also wie gesagt, der macht, wenn er so Review-Videos macht, dann geht er auch wirklich in epische Tiefe und schreckt vor keiner Herausforderung zurück oder und sagt auch relativ so direkt seine Meinung. Manchmal muss man, manchmal trage ich aber auch seinen, in Anführungsstrichen, Humor nicht, der relativ flach ist und Ja, ist so ein bisschen zwiegespalten. Also früher habe ich das immer sofort weggeklickt, wenn mir das irgendwie empfohlen wurde, aber er wird, sagen wir mal, besser in letzter Zeit und da sind schon so einige Reviews oder Videos produziert worden, die mir tatsächlich auch was beigebracht haben. Zum Beispiel hat er ja diesen Typen von Kiox da gehabt, von diesen Netzteilen. Und da haben dann so wirklich 3 Tage lang Videos zu Netzteilen gemacht und alles Mögliche beleuchtet und auch wie viel Noise unterschiedliche Netzteile so einstreuen und so dies und das und jenes. Es war tatsächlich sehr interessant. Und genau, der hatte irgendwie in seinem Regal, der hat so eine Verstärkerwand, auch eine sehr schöne, mit so einem Thomann-Switcher. Hatte da diese Blackheart-Amps und irgendwann hat er mal so alle seine Amps vorgestellt, weil irgendwie seine Zuschauer das sehen wollten oder hören wollten und dann hat er diesen Amp erwähnt und dann habe ich mal auf eBay geguckt und dann war er da auch gerade für 130 Euro. Oh. Und dann dachte ich mir, ja, das kann man ja mal klicken und das Cabinet war 90 Euro, also war jetzt auch kein Rieseninvestment. Ja, das checken wir dann mal aus, wenn du hier bist. Allerdings kann ich da noch ganz kurz eine Sache doch dazu erzählen, nämlich das hat auch eine Folgeinvestition nach sich gezogen, weil ich dachte, ey, ich will diesen Verstärker jetzt mit Zerre hören und es ist zu laut, was kann ich da tun? Und habe mich dann nochmal mit so Attenuators und so weiter und Loadboxen und diesem ganzen Schissel beschäftigt und diese Firma Two Notes, die auch das Torpedo und was auch immer macht, ja. Die haben ja schon vor einer Weile angekündigt, jetzt so ein Attenuator Loadbox Ding in bezahlbar und klein rauszubringen. Und kurz nachdem ich diesen 5 Watt Blackheart Amp gekauft hatte, gab es das dann auch bei Thomann und habe ich dann auch mal für, ich glaube, 229 Kosten die geklickt. Und das muss ich sagen, ist auch echt ziemlich geil, weil das Ding hat zwar, man kann es nicht variabel einstellen, wie viel dann hinten rauskommt, aber du kannst es erstmal auch komplett ohne Lautsprecher betreiben, also einfach nur den Verstärker reinhängen und dann kannst du mit
Loudbox.
Genau, mit XLR-Kabel halt in deine Software und dann mit diesem Wall of Sound Impulse Response dir deine Caps einfach in Software simulieren lassen. Und Mikrofonpositionen und so. Und das ist auf jeden Fall super komfortabel für Reamping zu Hause oder so. Ne? Du kannst den Amp so richtig schön aufdrehen und die Nachbarn hören nichts. Aber es hat halt auch so einen minus 20 dB Ausgang, also so ein Through. Und das heißt, du kannst dann auch den Verstärker immer noch hören durch seinen eigenen Lautsprecher und auch immer noch aufreißen, nur dass dann auch nicht die Wände wackeln. Und das Geile ist, beim Vox AC30, der hat ja 2 externe Lautsprecherausgänge. Ja. Einen für einfach Extension Cabinet, das heißt, der Combo und das Extension Cabinet sind an. Und ein External Speaker, der die intern mutet. Und das heißt, wenn du musst dann nicht das Backpanel abschrauben, um irgendwie den internen Lautsprecher abzuziehen und dann deine Loadbox dazwischen zu klemmen, sondern du kannst halt einfach so in diesen External Output reingehen, dann werden die internen gemutet, kannst in die Loadbox reingehen, alles super. Oder eben das nochmal ein anderes Cabinet rauslassen, wenn du lustig bist, um noch den Monitor-Sound durch eine richtige Box zu hören. Und das finde ich in Kombination sehr, sehr cool. Und damit kann ich auch den Blackheart quasi, also ohne das aufzunehmen, einfach nur durch das minus 20 dB durchjagen. Und dann ist der Amp halt voll aufgerissen und du hast hier noch so Gesprächslautstärke und es macht aber trotzdem schon Spaß. Also so für dieses Bedroom-Szenario finde ich das ganz geil. Und es ermöglicht dir eben halt auch so Aufnehmen und Reamping sehr elegant zu lösen, ohne große Lärmproblematiken und dieses Plugin, um dann eben die Cabinets zu simulieren oder die Mikrofone, das klingt auch wirklich sehr, sehr gut. Also könnte ich mir auch vorstellen, in Zukunft mal für so Mixing zu benutzen. Ja, also bisher bin ich mit diesem Produkt auch äußerst glücklich. Ich wollte es eigentlich auch jetzt für den Podcast so an den Start bringen, dass man hier was jetzt zum Beispiel diesen Mud Honey und so weiter einfach einspielen kann. Allerdings ist es mir in Reaper nicht gelungen. Weißt du jetzt, wo ich es gerade sage, fällt mir ein, wie ich das mache. Damn it.
Hä?
Weil das ist ja ein Plugin, ne? Das heißt, man muss dann dieses Monitoring-Tastendings da drücken, um sozusagen nur das Plugin zu hören. Aber ich habe immer noch den rohen Amp-Sound gehört, der nicht durch so einen Impulse-Response durchlief. Und dadurch klang es halt, du hast zwar den richtigen Klang gehört, aber darunter war immer noch dieses super fizzelige, rohe Verstärker-Sound-Dings. Und jetzt ist mir gerade eingefallen, wieso. Weil in meinem Audio-Interface werden ja alle Inputs auch immer aufs Live-Monitoring gelegt.
Dein Monitorsignal.
Und ich muss einfach in dem Mixer diesen Kanal für den Mix runterziehen und nur das, also ja, natürlich, natürlich, deswegen habe ich das immer gehört. Naja, es wäre...
Wieder was gelernt.
Genau, es wäre in der Theorie für den Podcast halt auch super, weil dann der Verstärker nicht durchs Mikrofon noch mit reinmüllt. Sondern einfach sauber schön übers Line in und dann kann ich hinterher noch den Sound mit Mikrofon und so anpassen. Mhm. Ja.
Und ist der Blackheart jetzt so Marshall-esque, wie er den Eindruck macht?
Das musst du beurteilen. Ich glaube, also ganz ehrlich, eher wahrscheinlich nicht.
Ah, na gut, mal schauen.
Ja, also vielleicht hat er so Charakterzüge, aber genau diese Frage, die ich jetzt auch noch einfach stelle, und dann bist du erstmal wieder mit Themen dran, die dein Herz vielleicht höher hüpfen lässt. Also ich jetzt, wo ich so gerade am Verstärker fokussieren bin, ne?
Ja.
Also ich hätte gerne noch so ein Orange OR 15.
Ja.
Weil das so ziemlich der einzige Orange Amp ist, dessen Klang ich gerade wirklich auch gut finde.
Ja.
Und ich habe ja seit eh und je auch so eine eBay-Suche nach einem Marshall Class 5 laufen.
Die sind cool.
Ja, aber ich dachte mir auch, naja, also welchen Marshall, also wenn man so ein, also ich will jetzt keinen 100 Watt Marshall, ne, aber es gibt ja so, ja, 50 Watt oder 45 Watt oder 30 Watt Marshalls gibt es ja auch. Bluesbreaker, der große, ist zum Beispiel so einer, der auch schon immer auf der Liste steht. Der hat aber auch, glaube ich, keinen Reverb, ne? Ich glaube nicht, der hat nur Tremolo.
Nee.
Genau, ich meine, Reverb ist ja bei Marshalls eh nicht so angesagt.
Ja, nee, brauchst du da nicht.
Ja, okay, also welchen Marshall will man denn eigentlich haben? Weil ich weiß zwar, dass die Modellnummern nicht für die Jahreszahlen stehen.
Ja, genau.
Aber irgendwie, was du hast es bestimmt auch in der Sendung schon hier ein, zweimal erwähnt, aber was ist denn so... Was sind denn so die Marshalls, die nicht, also nicht über 50 Watt, die nicht irgendwie 1000 Presets oder Kanäle haben, sondern einfach, ja, irgendwie, ne?
Oh Mann. Welchen Sound soll er denn am Ende machen? Also willst du halt...
Gute Frage.
Weiß nicht, willst du die volle Clapton... Klappten alles zu Dröhnung oder eher so Paul Kossoff free, die große Marshall-Wand und alles klingt offen und riesig, Brett, oder willst du halt Blues spielen damit?
Gute Frage. Also natürlich,
ja, also möchtest du einen schönen Clean-Sound haben oder möchtest du Marshall Sound?
naja, also ich meine, ich würde sagen, vermuten, der Bluesbreaker zum Beispiel, der entspricht seinem Namen und ist jetzt eher für Blues als für voll Zerre und Abspack AC/DC-Style.
Ziehen wir das andersrum auf.
Ja.
Okay, du sagst, möglichst einfach aufgebaut, am besten einen Kanal und möglichst nicht 100 Watt.
Genau.
Master Volume oder nicht?
Muss nicht sein.
Okay.
Weil dann...
Weiß nicht, ist Combo wichtig? Dann Combo, nee, ist ja eigentlich eher nicht so die Stärke von Master. Irgendwas war gerade mit meinem Interface. Das Interface ist gerade ausgestiegen, hat sich neu gebootet und hat irgendwie geknallt im Kopfhörer.
Ja, hier auch, ja.
Scheiße, also Aufnahme läuft weiter bei mir. Weiß nicht, sagt die Dingens was? Nee, hier Studio Link ist auch noch alles cool.
Ja, ich habe jetzt mir zwei Marker gesetzt, das kriegen wir wieder hin. Also pass auf, lass mich noch mal kurz. Also ja, also ich meine, Plexi, ne, ist so ein Stichwort, was mir so einfällt.
Ja.
Wie würdest du denn den Plexi jetzt in deinem vorher kategorischen System da einsortieren?
Also der Verstärker, der so hinlänglich als Plexi bezeichnet wird, ist ja halt dieser 1959 SLP, also Superlead. Und das ist halt das 100-Watt-Ding.
Ah, okay.
Den gibt's auch, das ist dann der 1987, das ist die 50-Watt-Variante.
Und was ist dieser JTM-45 dann für ein Kandidat?
Genau, das ist im Prinzip die Stufe vor dem 1959 Superlead. Der 45er ist im Prinzip so die erste Variante, die von Marshall gebaut wurde. Letztendlich ist der 45 eine Kopie von einem Fender Bassman.
Ah ja, okay. Mhm.
Wo halt aber, also der Jim Marshall ist da halt hingegangen, hat sich gesagt, okay, den Bassman, den spielen sie halt alle, den reverse-engineeren wir jetzt mal so ein bisschen und versuchen da so ein bisschen was nachzubauen. Hat dann halt aber einfach die Teile genommen, die er irgendwie in London bei sich vor der Tür hatte und noch ein bisschen was rumgetweakt und ein bisschen lauter gemacht und dann kam halt so ein Marshall dabei raus. Der JTM 45, der hat 30 Watt, glaube ich, oder 35?
30, ja.
30, okay. Und klingt, also ist halt ausreichend laut.
Ja, das möchte ich annehmen, ja.
Ja, ja. Die 100-Watt-Dinger, die sind ja auch nur entstanden, weil damals die PA noch so schwach war. Das ist ja nicht so, als ob du die heute auch noch ausfahren könntest. Der 45 unterscheidet sich zu dem Superlead ein bisschen im Charakter dadurch, dass er ein bisschen suppiger ist, wenn du den in die Sättigung fährst. Es ist halt auch ein Non-Master-Volume-Amp. Du hast diese zwei Kanäle, die du halt nicht durch Umschalten, sondern Umstecken hast.
Mhm.
Du hast ja diese vier Eingänge. Du hast einen Normal- und einen Treble-Channel.
Mhm.
Und der eine klingt halt ein bisschen dumpfer, der andere ein bisschen heller. Und dann kannst du ja dieses Patch-Kabel dazwischen stecken und die beiden Kanäle kombinieren.
Ja.
Und dann kannst du mit den beiden Volume-Regler, die da dran sind, dir so einen Overdrive-Sound mischen. Das heißt, du kannst mit dem Volume 2, der halt so ein bisschen der fettere ist, kannst du dir halt so ein bisschen die Suppe mit in den Drive holen. Und mit dem Volume 1, der schmiedet halt so ein bisschen die Schärfe von deiner Zerre.
Okay.
Und wie gesagt, halt kein Volume, kein Nix, sondern halt irgendwie seinen Presence-Regler, das Dreiband-EQ und zweimal Volume. Und das war's dann eigentlich. Und wenn du den so, weiß nicht, von 0 bis, wie viel hat der, 10, wenn du den so von 0 bis 6 spielst, da läuft die ganze Sache noch ziemlich clean, aber unglaublich druckvoll ab. Also recht Fender-ähnlich. Also es ist halt aber so ein Marshall-Clean.
Okay.
Ja, so ein bisschen Hendrix-mäßig. Also wenn du da eine Strat dran steckst oder eine Tele, weißt du auf jeden Fall, wo es hingeht. Und ist halt wirklich sehr Fender-Amp-mäßig. Kannst halt irgendwie Pedale vorstecken, wie du lustig bist. Die werden alle gut klingen. Und lustig wird's dann halt aber, wenn du mit dem Volume noch ein bisschen höher gehst. Wenn du den voll aufreißt, da hast du nicht so viel Spaß mit, weil der dir einfach wegblubbert. Der wird dann unglaublich doll fett und suppt halt untenrum ein bisschen weg und es wird total undefiniert. Aber du spielst okay. Das Ding ja auch nicht unbedingt auf 10.
Ja.
Es ist auch recht ungesund dann. Wobei es bei dem Kleinen noch geht, bei dem Großen solltest du es nicht machen.
Ja.
Aber wenn du dann halt so zwischen 7 und 8,5, da hast du dann wirklich Spaß. Und du kriegst den halt mit dem Volume-Poti wieder komplett clean und du kannst dann halt einfach von Hendrix über Zeppelin und auch AC/DC mit einer Greenback-Box dran, wirst du halt einfach Spaß haben.
Das klingt doch schon mal ganz gut.
Also der 45, das ist auch so einer meiner Favoriten, den ich eigentlich gern hätte. Der ist halt nicht so zerstörerisch wie einer der 100-Watt-Dinger. Ist aber trotzdem extrem laut, aber noch so, dass man es aushält, wenn man den ein bisschen anfettet. Das heißt, wenn du den halt irgendwie auf 6 stellst, ist es gut laut. Vielleicht regt sich der Schlagzeuger dann ein bisschen auf, musst du halt die Box ein bisschen eindrehen. Und wenn du dann halt aber noch ein Boost-Pedal davor hängst oder eine Humbucker-Gitarre hast, dann ist es halt auf jeden Fall so ein, ja, die Sonne geht auf und die Vögel singen. Und alles Restliche, was von Marshall keinen Master-Volume hat, ist dann schon echt in Richtung, dir wird schlecht dabei. Also der Unterschied zwischen 50 und 100 Watt hatten wir ja jetzt auch schon öfter, ist ja jetzt auch nicht so riesig, außer dass er halt vielleicht ein bisschen eher in die Sättigung kommt. Aber du nimmst es ja nicht wahr, dass der irgendwie nur halb so laut ist oder sowas, sondern du wirst halt merken, dass sowohl der 100er als auch der 50er beide einfach ungesund laut sind und der eine vielleicht ein bisschen eher zerrt und aber trotzdem genauso doll wehtut.
Ja.
Die sind halt, also die klingen unglaublich geil. Die sind sehr, sehr viel straffer als der JTM 45. Die suppen nicht so schnell weg. Und das ist halt einfach, weiß nicht, hör dir das Highway to Hell Album an oder ich weiß nicht, ob sie die auf Back in Black auch gespielt haben. Und weiß nicht, Free, Paul Kossoff und wie sie alle heißen, Clapton, Hendrix, das ist halt genau der Sound.
Das welcher Ding ist jetzt? Also der
Von den Großen, von den Hundertern.
Okay.
Das Ding ist unglaublich brutal. Also wirklich, dir wird übel. Und okay. das nicht nur, wenn du den auf 10 stellst, sondern auf dem Weg dorthin wird dir irgendwann einfach schlecht. Ist nicht übertrieben. Aber wie gesagt, der Sound, den es da rausgibt, das ist halt einfach genau das, was du auf allen Alben hörst, die irgendwie in den letzten 50 Jahren entstanden sind. Weil das halt das erste Ding war und alles klingt so. Also es ist halt einfach so ein Instant AC/DC-Moment. Du stöpselst das an, drehst das auf und spielst halt das Intro von hier Shoot to Thrill, das A mit den drei Tönen dran und du bist sofort zu Hause. Aber es ist halt auch einfach zerstörerisch laut. Es gibt so ein schönes Video von den, der etwas jüngere von der Pedal Show ist da dabei. Irgendwie so 10 Gitarristen spielen Marshall auf 10.
Ah, ja.
Und wir gucken mal die Reaktionen an.
Ah ja, von GitCon.
Ja, genau. Es ist unglaublich lustig und genauso ist das auch. Also wirklich 100er Marshall auf 10 ist eigentlich Körperverletzung.
Ja.
Ist jetzt auch wahrscheinlich gar nicht so der Sound, nach dem du suchst. Also wenn du wirklich so sehr Fender-orientiert bist, dann willst du ja eigentlich eher so einen etwas weicheren Overdrive-Charakter haben und einen handelbaren und schönen Clean-Sound. Und also weiß nicht, wenn denn, ist glaube ich wirklich der 45er für dich da, wenn du jetzt nicht sagst, ich will den Amp, der so klingt wie AC/DC.
Ja. Aber du sagst auch, mit dem 45er kommt man schon so soundtechnisch auch zu AC/DC hin.
Ja, natürlich. Wie gesagt, wenn da eine Greenback-Box dran steckt, solange der jetzt nicht total rumsuppt, also wirklich der Charakter von dem 100er und von dem 45er, der unterscheidet sich meiner Meinung nach, was ich bis jetzt so gehört habe, eher in dieser Endregion vom Master Volume. Ja. Wenn du die jetzt beide clean hörst, dann wird halt der 100er auch ein bisschen straffer und knackiger klingen, aber ich glaube, das ist nichts, was du nicht irgendwie durch ein bisschen EQ-Schrauben hinbiegen könntest.
Hm.
Aber so der Grundcharakter von dem Teil unterscheidet sich, wenn du irgendwie so beide Volumes auf 7 stellst ungefähr. Dann ist es halt wirklich einfach so die Marshall-Zerre. Und ich finde es da echt immer wieder unglaublich beeindruckend, wie das bei denen ist, wenn die halt wirklich anfangen zu zerren. Es ist halt irgendwie immer noch fast clean, aber sehr, sehr bröselig und aber trotzdem fett. Also unglaublich transparent und offen und laut, aber nicht undefiniert.
Ja,
da bleibt mir irgendwie immer so ein bisschen die Spucke weg. Also, ich weiß gar nicht, gibt's beim Laden in Berlin, haben die einen 45er da?
Ach, was weiß ich, den Laden. Ich habe momentan so eBay suchen und auch auf Reverb.com für einen Class 5. Das sind diese kleinen 5-Watt-Dinger.
Und der ist auf jeden Fall auch cool.
Der ist auf jeden Fall auch cool. Und für einen Bluesbreaker, das wäre die dritte fette Kombo dann.
Ja.
Oder halt einen JTM 45 aktuell.
Genau. Deswegen, du willst einen JTM 45 eigentlich auch mit einer 4-Zwölfer spielen.
Mhm.
Das ist halt einfach das, dafür ist dieser Amp gebaut, der unterstützt, also klar, das klingt halt auch mit einer 212er irgendwie okay, dann ist es so ein bisschen in diesem Bluesbreaker-Style drin, aber das ist halt einfach so, die volle Wirkung von dem Ding braucht halt einfach 4 Lautsprecher.
Okay, und jetzt ist noch die nächste Frage, weil es gibt ja so viele Marshall-Boxen-Varianten gefühlt, also ich mag mich täuschen, vielleicht sind es eigentlich nur 2, aber irgendwie.
Von den 412ern?
Ja.
Es gibt die Standardvariante, das ist diese 1960er Box, die ganz normale, der ganz normale schwarze Würfel, den man so kennt.
Ja.
Oh Gott, wie heißen die Speaker da drin? Selection irgendwas 1075 oder sowas, das sind halt irgendwelche Standard-Speaker. Die sind okay, sind jetzt aber nicht sonderlich lebendig.
Ja.
Dann gibt's die 1960V-Variante, da sind Vintage 30 drin.
Mhm.
Dann gibt's die 1960 AX oder BX, das ist die mit diesem grob karierten Grillbezug.
Mhm, ja.
Da sind Greenbacks drin. Das wär, das ist so meine Lieblingskiste eigentlich. Und dann gibt's noch, oh Gott, wie heißt die? Irgendwie AHW. Also 1960 AHW, das, da kommen sie einem dann mit einer Box bei, guck mal, hier ist Handwired und sonst sowas. ja, das ist die mit diesem grauen, also der scheint grau, dieser Speakerbezug, und hat das kleine goldene Marshall-Logo drauf und diese 100 oben links in der Ecke. Die sieht dann so ein bisschen aus wie das Jimi Hendrix Full Stack. Da sind, glaube ich, Heritage 30 drin oder sowas.
Ja, okay, also, aber man will eine Greenback-Box, hast du.
Das ist halt für mich der Sound. Ich komme da immer wieder hin zurück. Also so einen etwas moderneren Marshall, also so ein 800er oder so ein JVM, der funktioniert auch mit einer V30-Box super gut. Weil das halt einfach so ein bisschen dann in Richtung von diesem 80er-Metal geht. Kommt halt mit dem 100 Watt eigentlich auch ganz gut klar. Dann bist du so in dieser Malcolm Young-Richtung, weil der halt ein bisschen straffer ist als der Greenback. Aber wirklich so ein angerissener Marshall, ob es jetzt ein großer ist oder ein 45er, wie gesagt, du steckst es an und spielst irgendwie den E-Akkord. und du kannst in dem Moment kannst du irgendwie 5 AC/DC-Songs aufzählen, die 1:1 so klingen.
Okay.
Das, und halt einfach Marshall mit einem Greenback, das klingt für mich am lebendigsten und das reißt am besten auf. Also ich empfehle halt einfach immer 412er Greenback.
Also hier gibt es einen Marshall MR 1960 AV mit 4x Celestion. Ach nee, das ist G12V. Nee, das sind die Vintage Speaker.
Mhm. Wo war der? Richtig, da muss man dann auch nochmal aufpassen, wenn man nach 412er Marshall Boxen guckt. Es gibt zwei Bauweisen von denen. Also klar, es gibt die schrägen und die geraden, um die aufeinander zu stapeln, damit es cool aussieht. Die Boxen, die man haben möchte, sind die, die mit dem A hinten dran, also 1960er.
Ja.
Das ist diese Produktbezeichnung, also 1960A ist die schräge, 1960B ist die gerade. Okay. Und dann halt immer nochmal irgendein Kürzel hinten dran, je nachdem, welcher Speaker drin ist. Die mit dem Greenback, die haben immer ein X mit drin. Und halt diesen grauen karierten Bezug. Das sind die großen Boxen, die sind genauso breit wie die 100 Watt Heads. Ich glaube irgendwie 80 Zentimeter oder sowas.
Ja.
Oder 75. Dann gibt es ja noch diese Marshall Transistor-Linie. Die hießen irgendwie MR oder MB. Und die sind kleiner. Das heißt, du hast zwar trotzdem 4 12 Zoll Speaker drin, aber das Gehäuse ist kleiner. Das hat nur, 60 oder 65 Zentimeter in der Breite. Klingt nicht gut. Und sehen scheiße aus.
Ja, alles klar.
Und die gibt es auch nur mit diesen komischen Standard-Speakern.
Aber bei Thomann finde ich jetzt keine Angled-Box, die Greenbacks hat. Sehe ich das richtig?
Die ist auch, das kann auch sein, dass es die zurzeit beim Thomann gar nicht mehr gibt. Ich glaube nicht, dass die sonderlich viel verkauft wurde.
Aha.
Die Standard-Marshall-Box mit den Standard-Speakern drin, die kostet, glaube ich, neu 600 irgendwas.
Ja.
Und die Greenback-Box, die kostete jetzt in letzter Zeit schon fast ein Tausender.
Okay, da musst du mir mal vielleicht nach der Sendung oder so oder vielleicht noch während der Sendung die richtige Modellbezeichnung raussuchen dann dafür, damit ich das dann auch auf meine eBay-Suche mal hinzufügen kann.
Für eine 412er-Box.
412er angled mit Greenbacks.
Marshall 1960 AX.
der 300 Hertz Marshall Consultant hilft weiter. Also, warte, Marshall 1960 AX.
Genau. Die hast du auch schon mal gespielt. Das ist nämlich die Box, die Ludwig hier im Proberaum stehen hat.
Hier gibt es auch bei Reverb, heißt das dann auch Angled oder Slant Cabinet. Aber ich suche jetzt mal nach AX.
Genau. Also beim Thomann sehe ich gerade nur die gerade Bauform davon, die BX.
Ah, die
also genau, MR 1960 AX ist dann halt die genaue Bezeichnung. Und die MX und die MG-Serie, das sind diese komischen kleinen Boxen.
Ja. Und den gibt es hier auch einmal mit so einem grauen Bezug. Das sieht ja sehr schön aus.
Genau. Und der graue, ja, die finde ich auch sehr schön. Das ist die 1960 BHW G12 H30 Lautsprecher. Ich glaube, das sind die Heritage, ne?
Ja.
Ja, und
tja, und dieses Mal.
Das Coole an der Greenback-Box ist halt auch, dass die nur 100 Watt hat. Die Standardausführung, die hat 300 Watt und die spricht bedeutend schwerer an. Das heißt, die Greenbacks, die sind sehr, sehr viel schneller in Bewegung als die Standard-Speaker.
Mann, was man hier nicht alles lernt.
Ja, nee, aber schade, die AXbox, die gibt's gerade nicht mehr beim Thomann, aber die findet man ab und zu gebraucht. Die sind natürlich eine Ecke teurer als die Standardboxen. Also hier diesen schwarzen Brüllwürfel, den findet man wie Sand am Meer, den gibt's auch relativ günstig. Ich gucke auch selber immer auf Kleinanzeigen, weil ich ganz gerne noch eine gerade hätte.
Ah ja, für den Fullstack also, ja.
Für einen Fullstack, genau, und die kriegt man für, naja, 350 Euro. Halt die Standardvariante. Da gibt's dann, also manchmal werden die dann auch als JCM 800 oder 900 Boxen bezeichnet. Das sind dann die aus End 80er, Anfang 90er. Aber sonst so die normale Variante ist halt diese 1960er. Das ist halt die Modellbezeichnung. Und da würde ich mir dann wahrscheinlich nach und nach auch Greenbacks reinbauen, aber hätte halt einfach nochmal irgendwie eine Box drunter. Und die gibt's günstig. Aber wenn du halt irgendwie diese, die BX oder die AX suchst, wo halt schon ab Werk die Greenbacks drin sind, die kommen gebraucht meistens so bei um 500 Euro oder sowas. Mhm. Also sind ein bisschen preisintensiver. Sehen aber auch cooler aus. Mit dem grauen Bespannstoff.
Ja, ja. Also hier zum Beispiel gibt es eine sofort kaufen für 500 Euro. Mhm. Bei eBay.
Ja.
Gut, alles
also,
klar.
Also wenn man ein ganz großes Glück hat, findet man welche für 400 oder 450. Das sind dann halt aber auch wirklich schon echt gute Angebote.
Ja. Diese Suche speichern. ja, ich werde mal schauen. Also es kann auch sein, dass ich am Ende doch einfach mir so ein Class 5 hole und damit dann erstmal Marshall-mäßig bedient bin.
Ja, und auch der macht an der 412er Spaß.
Ja, oder eben Bluesbreaker. Das ist doch auch eigentlich ein JTM 45, oder nicht?
Prinzipiell schon, nur halt in einem Kombo-Gehäuse. Ja. Ich weiß nicht, ob der sich schaltungstechnisch ein bisschen anders aufbaut. Der hat ja noch diese Tremolo-Funktion mit drin. Mhm. Klingt, also von denen, die ich bis jetzt gespielt habe, habe ich jetzt nicht so den großen Unterschied zwischen einem Bluesbreaker und einem 45er gehört.
Okay.
Ja, und das sind jetzt halt so diese Vintage-Kisten, die halt so der brutale Ursound sind im Prinzip.
Ja.
Wenn du jetzt halt noch irgendwie guckst, na gut, du hast gesagt, 100 Watt fallen halt raus. Es gibt noch den Marshall 2203, beziehungsweise JCM 800 hieß er dann später. Das ist so der erste mit Master Volume, ja. 100 Watt. Wobei das Master Volume da auch irgendwie mit Vorsicht zu genießen ist. Also der klingt recht kantig und scharf und spitz. Das ist halt so der typische 80er Rock Metal Amp. Da muss man ein bisschen gucken. Das Master Volume ist jetzt nicht so wie beim AC30, so nach dem Motto, kannst du hier hinstellen, klingt gut, und kannst du hier hinstellen, klingt gut, sondern das will auch so seinen Sweet Spot haben, wo dann halt der Amp ein bisschen aus sich rausgeht. Hm. Jetzt gibt es gerade noch eine kleine Variante von dem Silver Jubilee. Der hat 20 Watt und ist auch, glaube ich, schaltbar. Der hat im Prinzip einen Kanal und so einen zweiten versteckten. Da muss man dann irgendwie das Volume-Poti rausziehen und dann geht er in so eine andere Gain-Stage rein. Das jetzt wirklich als Kanal zu bezeichnen, finde ich da ein bisschen komisch, aber gut, du hast halt zwei verschiedene Zerr-Varianten. Klingt auch sehr gut. Es klingt ein bisschen, also ist halt moderner gevoiced als einer von den alten. Ist ein bisschen eher auf Zerre ausgelegt.
Ah, okay. Ja, also.
Aber wie gesagt, wenn du halt sagst, irgendwie, du willst halt so ein originales Teil haben, der halt so klingt, wie ein alter klingt und halt so original wie möglich ist, dann ist halt einfach der 45er der am wenigsten zerstörerisch ist und trotzdem am coolsten klingt.
Alles klar. Ja, hier gerade in Kreuzberg 10.965 gibt es ein auf eBay Kleinanzeigen ein AX für 500 Euro 4 Stunden gespielt.
Kaufen gehen.
Aber ich habe ja noch keinen Verstärker dafür.
Ja, weiß nicht, dann stellst du den AC30 drauf oder sowas.
sechsmal 12 Zoll Lautsprecher Greenbacks, yeah. Das ist ja dann schon auf jeden Fall, also ein zweieinhalb Stack, also anderthalb Full Stack. Nee, null, genau. Also, weißt schon, na.
Ja.
0,75 Full Stack.
Richtig.
Anyway.
Ja, aber wie gesagt, wirklich, also dafür, dass die neu ist, ist 500 ein guter Preis. Und dadurch, dass halt auch kaum jemand sich Greenback-Boxen kauft, weil alle halt diesen, alle sagen sich, eine Marshall-Box muss halt schwarz sein mit dem großen weißen Logo drauf.
Ja.
Gerade bei den Full-Stacks. Dadurch, dass die halt diesen grauen Bespannstoff hat und halt einfach eine ganze Ecke teurer ist als die Standard-Box, gibt's halt echt nicht viele Greenback-Boxen von Marshall,
ja,
die man so in freier Wildbahn irgendwo rumlaufen sieht.
Alles klar, werde ich.
Das heißt, wenn es ja jetzt irgendwie was bei dir in der Nähe gibt und nicht teurer ist als 500, ist das gut.
Ich mache ihm mal ein Angebot, vielleicht kann er es nicht ausschlagen. Ja.
Ja, so eine gerade Variante von, also die BX, das ist auch noch so.
Weil für einen Proberaum fände ich das schon ganz geil, so ein 4x12 zu haben. Und dann könnte man nämlich tatsächlich auch nicht nur die Box sowieso mit dem, also mit dem angled, also angewinkelten Teil verwenden, sondern eben tatsächlich auch den AC30 draufstellen.
Ja. Ja, warum willst du die angled Box haben? Weil es cooler aussieht?
Nee, einfach weil so, wenn man halt nicht einen Fullstack hat, einfach für bessere Hörbarkeit im Proberaum zum Beispiel.
Ah, okay.
Ne, dass du dann nicht so positionsabhängig bist, wenn es auch ein bisschen nach oben schallert.
Also
wenn der AC30 auf dem Boden steht, dann muss man schon eine ganze Ecke vor dem stehen, damit man das richtig hört.
Das stimmt. Aber sei dir gewiss, so eine Marshall-Box ist unglaublich fokussiert. Also du kannst sie natürlich irgendwie zur Seite drehen und gegen die Wand brüllen lassen, dann klingt es auch noch okay. Wenn du halt aber ganz genau vor der Box stehst, dann kriegst du alle sämtliche kratzenden Höhen ab. Und wirklich, du gehst einen Meter zur Seite und der Sound klingt anders.
Ja.
Das fasziniert mich selber immer wieder, wie, also du kannst halt wirklich so den Sound auf einen Punkt richten mit einer Marshall-Box, obwohl das halt so ein riesen Kühlschrank ist.
Okay.
Und so ein Fender, der ist ja überall im Raum.
Ja, das stimmt.
Aber nein. JTM 45 und eine Greenback Marshall Box kaufen und dann bin ich sehr neidisch.
Ja, mal sehen, ob es dazu kommt. Also ich werde berichten. Es sind nur Gedankenspiele, wie ich jetzt so die Verstärkersammlung, so alle möglichen Klänge zusammen bekomme. Und dann kann ich mir hier so eine Wand mit Verstärkern bauen.
Ich glaube, so ein 45, den müsste es auch gebraucht halbwegs günstig geben. Also der kostet ja neu, ich sehe hier gerade 1,4.
Ja.
Der ist günstig geworden. Der hat mal 1,8 gekostet. Ja, also vielleicht findet man den gebraucht irgendwie für einen guten Tausi oder für einen 900.
Ja.
Müsste bestimmt gehen. Die gibt's ja auch schon ewig. Also ist bestimmt irgendwas Schönes Altes dabei.
Ich halte die Augen offen und werde berichten.
Mach dat.
So, jetzt habe ich aber hier sowieso schon thematisch irgendwie ordentlich einen durchgeritten. Du hast ja hier auch irgendwie noch tolle Dinge erlebt und zum ersten Mal auch so videotechnisch irgendwie was zum Besten gegeben in sehr professioneller Ausführung, obwohl ich den Verdacht habe, dass der Sound da, also dass da hier und da so, also dass das nicht alles live war.
Das war überhaupt nicht live. Deswegen steht unter Videodrehen nämlich auch Studiobesuch.
Ah ja.
Ja, nee, wir hatten halt den Plan, wir möchten 1-2 Videos für die Coverband produzieren, um halt einfach so Veranstalter davon zu überzeugen, dass wir irgendwie ein bisschen spielen können und nicht ganz kacke aussehen. Dachten wir uns so, okay, wie machen wir's? Man hätte jetzt natürlich so ein komplettes Promo-Ding aufziehen können, irgendwie mit gekünstelter Bühne, ohne Publikum und fettem Lichtgeballer, oder man macht es halt irgendwie vor Publikum und nimmt live auf, oder nimmt man im Studio auf, und woher kriegt man den Ton und wie kriegt man es gesüngt? Und wir haben uns dann letztendlich dafür entschieden, dass wir zwei Medleys im, also von so Querschnitt durch unser Repertoire einspielen, das im Studio in vernünftig und gut aufnehmen und dann da ein Video zu drehen, das so quasi live aussieht. Haben wir eine dicke Party im Proberaum organisiert und uns einen guten Kameramenschen eingeladen, der da vorbeikam, und waren halt vorher im Studio und haben das dann da alles zusammenleiern lassen. Muss man sich halt natürlich drüber im Klaren sein, welches Konzept man da fährt. Wir hatten zuerst wirklich überlegt, ob wir das Ding komplett live machen, halt alles verkabeln und live irgendwie 10-mal hintereinander spielen, bis man sich irgendwie ein bisschen zusammenklicken kann. Wirst du aber immer das Problem haben, dass irgendwo Macken drin sind.
Ja.
Oder dass es halt einfach nicht so geil klingt, wenn du halt irgendwie dich im Proberaum oder in irgendeinem Studio nicht so entfalten kannst, dass du halt jedes Instrument für sich in einem guten Klang aufnimmst, sondern da es ja eine Live-Situation ist, musst du es ja irgendwie so hinstellen, dass es für dich live funktioniert. Und das war halt immer so ein bisschen so ein Hin und Her. Hatten wir auch überlegt, okay, produzieren wir es selber oder lassen wir es irgendwo machen. Und ja, Ende vom Lied war dann, wir sind ins Studio gegangen, wo wir auch damals schon die Demoaufnahmen aufgenommen haben. Da kannten wir uns schon aus und ja, haben halt Medleys eingespielt und die dann vor Konzertbeginn jeweils, ich glaube, 5-6 Mal durchgespielt und dabei gefilmt Und dann jeweils mit
zu
Publikum.
Playback dann oder wie?
Nee, auf Klick gespielt. Also okay. wir haben dem Schlagzeuger ein Metronom ins Ohr gedrückt, mit genau dem Tempo drauf, was wir im Studio gespielt haben.
Okay.
Jeder musste es halt natürlich ganz genau so nageln, wie es im Studio eingespielt wurde, sonst sieht es halt im Endeffekt blöd aus.
Ja.
Hat ganz gut funktioniert, war natürlich mega anstrengend, weil du dich unglaublich konzentrieren musst. Nicht halt doch nochmal irgendwo aus, okay, der Sound ist gerade so geil und ich spiele jetzt doch nochmal den Slide auf der Gitarre oder mach noch hier und da was, damit es irgendwie in der Live-Situation cool klingt, sondern es muss halt wirklich 1:1 so gespielt werden, wie du es im Studio auf der Aufnahme gemacht hast. Und das war schon nochmal so eine kleine Herausforderung, hat aber echt sehr viel Spaß gemacht. Ja, die dann halt einfach nochmal so ein bisschen gefaked ohne Publikum, damit der Kameramann irgendwie Platz zum Umbauen und Rumlaufen hatte. Einfach nochmal so auf jeden Musiker ein bisschen eingegangen in jeder Aufnahme und dann halt nochmal ein paar Mal mit Publikum durchgespielt und dann halt aber noch einfach Party und größeres Konzert hinten draus veranstaltet. Das hat ziemlich gut funktioniert. Hast du reingeschaut in die Videos?
Natürlich. Ich habe doch auch getwittert, okay, und geshared und hast du nicht gesehen.
Also. Wie findest du den Sound?
Ja, sehr gut. Also war alles ziemlich cool gemacht. Also
ich fand es sehr faszinierend. Also wie gesagt, wir hatten ja die alten Aufnahmen auch beim Henne im Studio gemacht hier in Leipzig. Und
der Henne.
Der Henne.
Er ist nämlich gleich ein Kein Pardon.
Ja. Super Film. Also ja. Wer den Film noch nicht gesehen hat, guckt Pflicht.
Ja.
Ja, nee, genau, halt einfach zum Teil ja wirklich die gleichen Songs nochmal aufgenommen wie damals schon, halt diesmal in anderem Gewand. Klar hat sich jetzt die Besetzung bei uns in der Band ein bisschen verändert, aber auch was einfach aufnahmetechnisch seitdem so ein bisschen passiert ist, wie jeder von uns und auch der Studiomensch dazugelernt hat, das war schon ziemlich doll rauszuhören. Also ich bin mit dem Soundergebnis der Aufnahmen von diesem Jahr sehr, sehr viel zufriedener als mit den alten. Und was ich sehr cool fand, er konnte sich dran erinnern, dass wir schon mal da waren und hat nochmal alte Files rausgegraben und hat halt einfach so ein bisschen konzepterisch mal was zusammengebaut, wie er sich jetzt so ein bisschen die Entwicklung hin vorstellt. Hat halt im Prinzip alles ein bisschen fetter und aber auch gleichzeitig transparenter hinbekommen, was den Gitarren- und Basssound angeht. Und hat halt einfach bloß mal einen neuen Satz Plugins draufgeworfen, mit denen er sich jetzt ein bisschen besser auskennt. Und das Ergebnis von den alten Aufnahmen war dann halt schon so ein, boah, krass, können wir eigentlich direkt mit nach Hause nehmen, so wie wir es jetzt hier haben. Und dann haben wir es aber unter der Prämisse nochmal eingespielt, dass wir im Prinzip den Sound, also weiterentwickelt davon erreichen wollten. Und ich finde, das hat ziemlich gut funktioniert da.
Ja.
Ich hatte vorher noch überhaupt keinerlei Erfahrung mit Videodreh. Das bis jetzt mit noch keiner Band gemacht. Ludwig und Fabian waren da schon ein paar Mal mit dabei, aber auf anderen Instrumenten dann. Ich fand's ein bisschen befremdlich natürlich, aber dadurch, dass wir halt einfach relativ natürlich wirken konnten und halt einfach für die Situation es ja dann live gespielt haben und nicht irgendwie auf Playback gefittet haben, war es dann eigentlich doch recht entspannt und da bin ich dann eigentlich auch recht zufrieden mit dem Ergebnis. Aber es war eine sehr lustige Situation, es hat echt viel Spaß gemacht, also kann ich jedem empfehlen. Und was ich bemerkenswert fand, wir haben die Videos auf die Website gestellt und auf alle möglichen Booking-Plattformen, die wir haben und seitdem kam jeden Tag eine Anfrage.
Geil.
Das ist ziemlich cool.
Aber ihr spielt nicht jeden Tag.
Nein. Nee, das ist dann alles so, wir wollen im nächsten Jahr heiraten und brauchen eine Rockband und solche Geschichten.
Ja, cool.
Also es hält sich noch in Grenzen. Wir sind jetzt nicht ein Gig vom großen Durchbruch entfernt, aber es war jetzt schon merklich, dass da auf jeden Fall was passiert ist.
Naja,
die ganze Überlegung ist
Ich meine, so als Coverband ist ja der ganz große Durchbruch auch noch ein bisschen schwieriger.
Ja, der wird auch nicht, also nein. Aber einfach regelmäßig spielen macht ja auch Spaß.
Ja.
Die ganze Überlegung ist daraus entstanden, dass ja unser Bassist aus Brasilien kommt. Und dort auch schon vor seiner Studienzeit hier dort eine Band hatte und ein paar Leute und Clubs kennt und wir dann nicht mal dachten, dass man eventuell den Sommerurlaub dort vielleicht mit ein paar Gigs verbinden könnte. Und die Veranstalter dort wollten halt aber alle Videos haben und dann haben wir gesagt, okay, Fotos haben wir jetzt, neue Aufnahmen stehen, müssen wir halt auch einfach mal noch den Schritt machen und so ein Promo-Video basteln, dass halt die Veranstalter einfach mal so einen Eindruck haben, wie man sich bewegt, wie man aussieht, was man spielt, wie das Setup aussieht und ich denke, das hat da ganz gut funktioniert.
Okay, also demnächst in Brasilien, auch nicht schlecht.
wäre cool, wenn es klappt, ja.
Ich drücke die Daumen. Waren auf jeden Fall coole Videos, auf jeden Fall sehr auch sympathisch gemacht, also nicht zu krass.
Nee, es sieht ein bisschen dreckig aus, ne?
Ja, also insgesamt hat mir das doch sehr gut gefallen und wir packen natürlich nochmal die Links in die Shownotes und so weiter und so fort und unsere treuesten Hörer, wenn sie es noch nicht mitbekommen haben, können sich dann auch nochmal von euren Qualitäten überzeugen. Witzigerweise, der eine Song hier, The Boys Are Back in Town,
ja,
den habe ich erst kürzlich überhaupt mal irgendwo gehört.
Ach, kanntest du den nicht?
Nee. Oh. Ja, das ist ganz cool.
Ja, Thin Lizzy auschecken. Ja. Gibt's noch mehr coole Sachen.
Ja.
Ja. Ja, nee, also was du jetzt meintest, sieht eher auch sympathisch gemacht aus und ist so ein bisschen dreckig. Wir haben uns da auch echt den Kopf drüber zerbrochen, in welchem Konzept man die ganze Sache aufziehen könnte. Und haben auch also mit dem Kameramann andere Projekte angesehen, die er schon betreut hatte und auch ein bisschen rumgeforscht, was halt so andere Coverbands machen. Und das ist halt echt schwierig. Also du hast auf der einen Seite so eine Party-Dance-Gala-Bands, die halt irgendwie immer mit weißen Hemden und schwarzen Hosenträgern und hässlichen Krawatten irgendwo spielen, aber ja, alle gleich aussehen müssen und es dürfen auf keinen Fall Verstärker irgendwo auf der Bühne sein und es darf auch nicht lauter als der DJ werden, so nach dem Motto.
Ja.
Da findest du echt so Videokonzepte, wo dann halt einfach eine Bühne in einer leeren Halle steht und alles hübsch geschmückt ist und irgendwie eine Lichtshow voreinprogrammiert wurde und alles einfach nur nach Käse und Plastik aussieht. Ist okay in dem Konzept, aber war definitiv nicht das, was wir da wollten. Dann hast du halt wirklich diese Die-Hard-Tribute-Bands, die gleiche Frisur und Schuhgröße haben wie Angus oder sowas und ganz genauso aussehen und klingen wollen. Und das ist mir auch irgendwie suspekt. Also ist es irgendwie cool, seine Helden zu haben und da so einem Sound ein bisschen nachzueifern, aber das Konzept von der Band war so eigentlich von vornherein so, okay, wir spielen die alten Hits, aber nicht so wie von der Platte, sondern wie wir das halt wollen.
Ja.
Und da fand ich, passte das eigentlich mit, okay, wir machen das einfach im Proberaum, drücken da dick Licht rein und stellen 10 Kästen Bier irgendwo hin, damit die Leute Spaß haben, eigentlich recht authentisch, hoffe ich. Ich hoffe, dass es auch bei den Veranstaltern so gesehen wird. Mal gucken, was da noch so bei rumkommt. Bis jetzt macht's, glaube ich, wurde es ganz gut wahrgenommen.
Ja, also ich meine, ich kenne euch ja, deswegen bin ich ja sowieso schon ein bisschen voreingenommen, aber ich glaube, ihr habt das da wirklich schon ziemlich gut getroffen in Klang und Bild.
Ach, hoffentlich.
Ja. Nee, also ich bin stark der Meinung. Und dadurch, dass ich mich ja auch so ein bisschen mit Audio und so in den letzten Jahren mehr und mehr auseinandergesetzt habe, fand ich jetzt auch die Aufnahme eben ziemlich gut gemacht. Klang halt zu gut für live, aber ja. Das ist ja auch kein Problem.
Ja, nee, ist alles nicht live, alles ja. Ist Studio. Aber sollte er gut klingen.
Genau. Und ihr habt es ja auch zumindest so hinbekommen, dass man sich kurz mal die Frage stellt, weil es halt so gut in Sync ist.
Ja, das hat unser Kameramann, der Arvid, hat er sehr gut hinbekommen, das auf Sync zu setzen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie man es am besten macht. Du hast dich ja schon ein bisschen öfter mit Video auseinandergesetzt. Das war so ein Ding bei uns, wo wir auch gesagt haben, okay, wir brauchen auf jeden Fall wen, der davon Plan hat, weil Video auschecken ist echt noch so ein Buch mit 7 Siegeln für mich.
Ist auch Hardware hungrig, wenn man noch nicht jetzt so einen Rechner hat, der irgendwie genug Power hat, dann ist das einfach auch ein mega nerviger Prozess, mit diesen Datenmengen umzugehen und dann entsteht da auch nicht so ein richtiger Flow, sondern ist eher Krampf als Spaß und dann ist halt, also Film hat schon eine etwas höhere Einstiegshürde als Audio, was auch Equipment angeht und
Ja. War auch im Studio ein bisschen entspannter, weil wir jetzt halt schon die Gegebenheiten dort kannten. Der Henne, der hat ja solche geilen Isoliercaps gebaut, also zwei riesige, gut gedämmte Holzboxen, wo wir die 412er reinstellen konnten, mit Mikro davor. Und konnten wir halt die Verstärker einfach schön aufreißen und das hört man diesmal ein bisschen besser auf der Aufnahme. Es war ziemlich cool. Also für zu Hause jetzt nicht unbedingt geil, aber in jedem Studio, was jetzt halt räumlich nicht so die Kapazitäten hat, auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man jetzt nicht irgendwie mit Loadbox und Speaker-Simulationen arbeiten kann oder will. War dann natürlich auch für ihn wieder cool, weil er viel mit Digital-Modeling-Krams arbeitet, wenn er dort so Pop-Bands da hat, die Gitarre ins Pult stöpseln und er sucht dann irgendeinen Fender-Amp aus dem Amplitube raus und sowas. War dann für ihn halt auch geil, wenn er dann immer da sitzt und sagt, ja, hier, richtige Marshalls, ah, klingt doch immer noch gut.
Und mit welchen Mikros wurden die abgenommen, weißt du das?
Ich hatte 906, das kleine Sennheiser von meinem okay. Amp. Mhm. Und haben wir beim Ludwig ein SM57 genommen? Also SM57 und E906.
Okay, also ich glaube, so beides, super fancy.
Nö, gar nicht.
Okay. Naja, macht ja.
Hätte man auch machen können, aber das war halt einfach so ein Nö, im Prinzip so wie im Hausgebrauch, aber mit okayer Qualität.
Ja.
Und mit dem 57 oder mit dem 906 machst du nie was verkehrt, die klingen immer gut.
Ja.
Hat gut funktioniert, ja.
Ja. Naja, ja. Sehr gut. Dann, wie gesagt, ich drücke die Daumen, dass bald in Brasilien eure Sommertour stattfinden kann.
Ja. Die internationale Coverband, die Night Prowlers. Ja, mal schauen.
Ich habe ja jetzt auch endlich mal mit der Band einen Song so ganz fertig, also ganz fertig ist ja nie, aber zumindest mal so in die Welt rausgeschubst. Das war auch jetzt so ein Prozess, der ewig sich hingezogen hatte.
Hast du selber produziert jetzt, ne?
Genau, also das Problem ist ja, dass dann der David auch irgendwann weggezogen ist. Wir haben eigentlich drei Songs aufgenommen, aber nur bei dem einen haben wir halt auch seinen Gesang und überhaupt Texte dazu. Und ja, ich hatte das eigentlich schon, bevor er dann weggezogen ist, hatten wir es aufgenommen kurz vorher, dann hatte ich es im Januar und so gemixt und hatte mir ja im Internet dann noch so Mix-Reviews machen lassen, damit, weil ich ja zu Hause keine perfekte Abhörsituation habe und auch nicht jetzt das perfekt geschulte Ohr, und deswegen habe ich dann so zwei Leute angeschrieben, die das quasi anbieten für einen kleinen Taler, ich glaube $60 oder so. Und dann geben die dir halt erstmal so einen schönen Mix-Review und auch sehr detailliert und sagen dir so, wo man noch was besser machen könnte, oder auch in manchen Stellen sagen sie dann, ja, das klingt jetzt Vintage, und wenn Vintage euer Soundziel ist, dann perfekt, oder wenn ihr aber eher so modern wollt, dann vielleicht hier und da noch was machen. Und dann hatte ich das eigentlich alles schon so korrigiert, aber dann hatte ich auch den Song so tausende Male schon im Ohr, dass ich dann erstmal wieder so eine kleine Pause brauchte, und dann war auch erstmal wieder neue Gitarristensuche und bli und bla und blub. Und dann letztens im Proberaum haben wir den irgendwie nochmal angehört, weil der neue Gitarrist den halt auch mal spielen wollte, und dann dachte ich so, ja, eigentlich müsste man das jetzt doch mal wirklich fertig machen. Und hab's dann halt auch noch online bei einem Typen, der auch den Mix-Review gemacht hat, den habe ich das auch mastern lassen. Und der Mix ist zwar, also ich weiß noch, da sind noch so zwei Stellen drin, die ich im Prinzip anders machen wollen würde, aber die mich jetzt wahrscheinlich noch mal so ein, zwei Tage gekostet hätten, um die zu fixen. Und ich dachte mir, fuck it, ich will das jetzt rausschieben, und wahrscheinlich hören es 99% der Leute eh nicht, diese zwei Beeinträchtigungen. Ja, und dann habe ich irgendwann das Mastering-Dings da zurückgekriegt und habe jetzt auch einfach gedacht, irgendwie, ist mir scheißegal, ob das Leute hören oder nicht. Ich schiebe das jetzt einfach in jeden Streaming-Service und jeden Store, der da nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und habe halt diesen Service DistroKit benutzt. Es gibt ja auch CD Baby und ich glaube noch so ein, zwei andere, wo man im Prinzip so seine Sachen hochladen kann, und die kümmern sich darum, das in alle Stores zu bringen. Nur ist das so ähnlich wie bei allen anderen, die nehmen dann halt wieder so einen Prozentsatz.
Mhm.
Und da die ganzen Streaming-Services eh schon so wenig auszahlen, oder wenn du bei iTunes oder in den Shops das kaufst, dann sind ja auch schon mal 30% gehen an Apple oder Amazon.
Ja.
Dachte ich mir, also ich weiß, ihr wollt Geld dafür, aber ich habe keinen Bock, so von jedem Sale immer noch was abzudrücken. Und bei DistroKit ist es so, du bezahlst im Jahr eine Gebühr. Wenn du nur eine Band für einen Artist Sachen hochlädst, dann sind das so um die $30 im Jahr. Und dafür geben sie dir bei 100% der Einnahmen.
Okay. Und die schieben das dann überall rein, wo man es vertreiben genau. könnte, oder wie?
Also wirklich dann überall.
Jetzt irgendwie so in einen Streamingdienst oder in iTunes reinzukommen, ist ja gar nicht so simpel. Also du brauchst genau. halt irgend so ein Pseudo-Label, was dich dort anmeldet, ne?
Genau. Und die machen das halt überall und wirklich auch so in cool. so einem kleinen Streaming-Service, den du bei deinem Lidl-Handy mit dazu kriegst oder sowas. Selbst da ist es halt mit drin, weil die auch dann am Ende einfach nur so einen der Streaming-Services rebranden. Genau, aber es ist jetzt so Google Play, Amazon, Apple Music, Spotify, Tidal, also auch dieser Jay-Z, was auch immer, Streaming-Dienst. Also überall kann man jetzt White Volcano, When I Was Young hören.
Guck gerade mal.
Ja, also es sollte wirklich White überall Volcano. Zu finden sein. Und das Beste bleibt aber trotz alledem halt Bandcamp. Also falls irgendjemand sozusagen supporten will, und das haben jetzt auch schon einige netterweise getan, irgendwie bei Bandcamp zu klicken, da ist es halt supportmäßig einfach natürlich am allerbesten, weil man da nur 15% des Verkaufspreises noch abgibt, im schlimmsten Fall. Und das heißt, von einem Kauf kriegt man halt dann 85 Cent. Wenn du bei Spotify nur einmal streamst, dann kriegst du halt 0,000, also Größenordnung weniger. Ne? Deswegen, ja. Ich glaube, um $1,500 zu kriegen, muss man bei Spotify 230.000 Plays haben. Und ja, bei Bandcamp ist es halt ein anderes Modell. Du bezahlst ja nicht für so monatlich für Streaming, sondern du sagst ja hier diesen Track oder dieses Album bitte einmal. Kannst noch genau. So viel zahlen, wie du willst. Und freundlicherweise haben auch einige schon ein paar Euro mehr bezahlt als nur ein. Und so kommt man relativ schnell wieder dazu, ein paar Kosten reinzuholen.
Okay, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Wir sind ja auch gerade selber am eigene Songs rödeln. Der Ludwig schreibt da sehr ambitioniert und ein bisschen was fällt mir auch manchmal ein. Dann werden wir die nach dem Aufnehmen da wohl auch mal hinschieben können.
Ja, also kann ich nur sehr empfehlen. Man kann auch so einen Obolus abdrücken und nochmal so einen extra Obolus und dann lassen sie es auch, wenn du deine Mitgliedschaft da auslaufen lässt, sammeln sie trotzdem noch dein Geld ein und lassen es in den Stores und wenn du dann irgendwann mal genug wieder zusammengesammelt hast, dann kannst du dich nochmal anmelden und das dann auf deinen PayPal abbuchen lassen.
Sehr cool.
Oder falls es ein zeitloser Erfolg wird, dann ist es auch nach deinem Ableben, bleibt es halt in allen Stores drin. Ne? Und du brauchst halt kein Label, was sich dann dadurch für dich drum kümmert.
Gut, dann und ist man das kann mit den Labels auch, jetzt eigentlich durch, ne?
Genau, und dann, was man auch machen kann, du kannst dann auch sagen, pass auf, die Band besteht aus 4 Leuten und das sind ihre PayPal-Accounts und dann wird das automatisch auch von denen gesplittet. Also du kannst auch glaube ich, sogar die Verteilung angeben und das ist wirklich, also ja, man braucht das Label eigentlich nur noch für die Reichweiten-Multiplizierung, wenn das dann eben überhaupt gemacht wird von dem Label, aber man kann sich schon sehr, sehr stark erstmal selber helfen.
Sehr cool.
Ja, also auch das packe ich nochmal in die Shownotes. Aber ja, war auf jeden Fall auch eine witzige Erfahrung oder interessante Erfahrung. Einfach so dieses ganze Mixing selber zu machen. Das Recording haben wir ja selber gemacht. Ich will das auch nochmal verblockt posten oder vielleicht ein Video dazu machen, um einfach mal zu zeigen, was so der Prozess war und wie es gemixt ist und wie und warum und woher welche Informationen für welche Entscheidung kamen, so damit das vielleicht andere Leute auch ermutigt.
Hast du das Mastering von externer Stelle machen lassen oder hast du das auch selbst gemacht?
Nee, das ist das Einzige, was ich nicht selber gemacht habe.
Okay.
Weil dafür habe ich einfach nicht die Abhörsituation auch und ja. Der hat auch sehr subtile Sachen nur gemacht, aber die haben das auf jeden Fall, die haben dafür gesorgt, dass es auf noch mehr Abspielgeräten gut klingt.
Sehr gut. Kannst du da jemanden empfehlen, der das gut kann?
Also ich habe halt, die Webseite heißt, glaube ich, justmastering.com. Mhm. Und der Typ war mega nett und, warte mal, ich guck mal, ja, justmastering.com. Der hat auch einen meiner Mix-Reviews gemacht und der war auch sehr schön technisch. Und der ist auch so ein Master für iTunes Engineer, also der kann dir dann auch gleich noch so einen Pfeil da rausdrücken. Sein Mix Review, der war auch wirklich sehr cool.
Okay, sehr gut. Dann,
und du kannst also einfach online klicken hier, weiß nicht, was kostet der Mix Review? Wo ist denn der? Mastering, bla 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 bla. Also Mastering für einen Song kostet $129. Mhm. Und dann gibt es aber auch den Mix Analyst Report davor dazu. Den kann man aber auch separat kaufen. Und der kostet, ich versuche es hier gerade noch zu finden. Mir ist sowas wie $29 oder irgendwas. Es war relativ, Mix Analyst. Wieso steht denn hier kein Preis? Verdammte Scheiße. PayPal. Ich klicke mal gerade kurz nur, um zu sehen, ob das hier irgendwo steht.
Ja, dann, wir sind auch am Überlegen, denn wenn es Richtung eigene Songs geht, wie wir es machen, nehmen wir nochmal richtig Kohle in der Hand und gehen ins Studio. Oder wir nehmen uns richtig viel Zeit und versuchen es selber so gut wie möglich hinzubekommen. Also die Technik ist ja da bei uns. Aber halt was Mixen und Mastern angeht, das glaube ich nicht, dass wir das gut hinkriegen. Und da bin ich für Empfehlungen immer sehr dankbar, an wen man das geben könnte.
Ja, also ich würde euch da, also zumindest zum Beispiel für, also wenn ihr es mixen lasst, eh von irgendjemand anderem, dann könntet ihr euch im Prinzip ja auch diesen Mix-Review dann nochmal sparen, es sei denn, ihr seid, ihr wollt nochmal selber da irgendwie mit berufenem Munde vielleicht was ändern, aber ansonsten, ja, das Mastering ist mittlerweile auch nicht mehr so endteuer, gerade für einzelne Tracks oder ein Album.
Ja, vor allem möchte ich das Mastering auf jeden Fall von jemand anderes machen lassen, als der es mixt.
Ja. Genau, also da Just Mastering ist jetzt eine Variante, aber ich bin mir sicher, so auch regional gibt es sicherlich einige Leute. Klar. Ich wollte halt nur irgendwie, ich wollte nicht viel Zeit jetzt noch mit Recherche und Interaktion, und der Typ war einfach ziemlich cool und hat auch hinterher noch gesagt, was er alles gemacht hat und welche Plugins oder was er so verbessert hat, und das war schon alles ziemlich cool. Habe ich da ein Gähnen gehört?
Bitte?
Habe ich da ein Gähnen gehört?
Nee, ich war hier am Rascheln.
Ich habe eine Luftschnappung gehört.
Kann sein. Sag mal, benutzt du noch Capo?
Gelegentlich, ja.
Ja, da gab es ein cooles neues Update fürs Telefon. Hast du das mitbekommen?
Nein.
Okay, also ich nutze es meistens auf dem Mac. Das funktioniert ja da alles relativ nett, und habe dann endlich irgendwann mal rausgefunden, wie man den Pitch noch ein bisschen differenzieren kann. Und zwar, also nicht Pitch, sondern Key nennt sich's ja im Programm. Man kann ja mit Capo das Stück schneller und langsamer machen. Und man kann ja auch die Tonart verändern. Und das geht ja in den gesetzten Halbtonschritten. Und wenn man aber den Slider bedient und, ich glaube, Shift auf dem Rechner drückt, dann kann man das halt stufenlos verändern, um halt so ein bisschen diese Pitch-Ungenauigkeiten anzupassen. Man hat es ja öfter bei so alten Alben. AC/DC ist ja da ganz weit von, dass wenn man irgendwie zur Aufnahme ein bisschen spielen will, klingt das alles ein bisschen versetzt, weil den Leuten irgendwann mal aufgefallen ist, dass man das Stück ja auch ein bisschen schneller und langsamer machen könnte. Und dann wurde halt das Band schneller oder langsamer abgespielt, und dann veränderte sich damals natürlich so ein bisschen der Pitch von der ganzen Geschichte. Und um das zu korrigieren, ist es halt natürlich sinnvoll, dass man im Capo auf dem Mac diesen Key Control stufenlos bewegen kann. Das ging auf dem Telefon lange nicht. Die alte Capo-App konnte das. Die hatte noch dieses komische Notenblatt-Design. Da ging es stufenlos, und dann kam, ich glaube, Capo 3 oder sowas ist es mittlerweile, die jetzt so ein bisschen hübscher und fancier aussieht. Die konnte dann wirklich nur diese gesetzten Halbtonschritte, und das hat mich wahnsinnig gemacht. Also da fand ich es echt schade. Und jetzt seit dem letzten Update gibt es sowohl die Key Control als auch auf einer weiteren Seite nochmal die Sense, die man einstellen kann. Also den Pitch sozusagen noch mal ganz leicht korrigieren kann, dass man dann halt nicht einen Halbton hoch oder runter geht, sondern vielleicht nur ein gefühltes Viertel von so einem Halbton oder sowas. Dass man halt einfach die Tonart wieder so auf normal Null setzen kann sozusagen. Das fand ich sehr gut, dass das jetzt wieder eingebaut wurde. Da habe ich schon jahrelang versucht, da war irgendwie noch eine Lösung zu finden, weil ich immer dachte, bin ich irgendwie zu blöd, bediene ich es falsch, muss doch noch irgendwo diese Funktion geben. Aber ging wohl wirklich nicht. Der Capo-Twitter-Account meinte auch, dass es wohl ein längst überfälliges Feature war, dass er halt einfach ein bisschen gebraucht haben. Aber jetzt ist es endlich wieder da. In der alten App gab es schon mal. Und Capo finde ich nach wie vor einfach immer noch sehr gut. Das war eine coole Empfehlung damals.
Ja, und ich benutze ja gelegentlich, weil mein Gitarrenlehrer da so ein Fan von ist, der benutzt Windows. Und der hat den Amazing Slowdowner. Das ist so ein typisches Windows-Tool.
Ja, so sieht's auch aus.
Ja, aber
Aber es kann gute Dinge.
Es kann, also es hat halt einen leicht anderen Fokus als Capo. Also beide sind für unterschiedliche Sachen gut. Und was der Amazing Slowdowner halt wirklich sehr gut kann, ist so sich auf Bereiche zu fokussieren und so Loops, also das mit den Regions und Loops so zu verwalten, und du hast irgendwie also viel genauere Kontrolle, weil zum Beispiel der Capo hat ja so eine Beat Detection, ne? Ja. Um dir sozusagen die Takte schon zu erkennen. Und manchmal ist es aber, nervt mich das, weil bei manchen Songs, dann, wenn die halt nicht ganz gerade spielen, dann schnibbelst du es halt ab, und dann musst du so mit Shift gedrückt da visuell rumschubsen und die Regions markieren, und das nervt mich immer total. Und im Amazing Slowdown, dann macht man das quasi so wirklich sehr chirurgisch, und dem ist total egal, wo der Beat jetzt ist, von der Außenbetrachtung her, sondern man kann die Loops einfach wirklich super perfekt machen. Und das Interface von dem ist super mega komisch. Aber wenn man es mal geschnallt hat, manchmal hilft mir der dann doch mehr als der Capo, weil der Capo mit seinem sehr visuellen Interface eben manchmal nicht die volle Präzision anbietet. Auf der anderen Seite hat Capo halt dieses Spektrum und auch dieses im Stereo-Image isolieren und auch die automatische Akkord-Detection und solche anderen Späße. Also ich mag beide. Also ich benutze Capo auf jeden Fall mehr, und wenn ich es mal so ganz chirurgisch brauche, dann gehe ich in den Amazing Slowdowner, der auch nicht ganz billig ist.
Ja, nutzt du den Slowdowner auf dem Mac oder auf dem Telefon?
Auf dem Mac. Den gibt's auch fürs Telefon?
Ja, 17 Euro.
Ach krass, nee, so Musikkram mache ich sehr selten auf dem Telefon tatsächlich.
Ja, ich ist halt immer unterschiedlich. Also Capo nehme ich auch meistens auf dem Mac, weil ich halt auch einfach die Files auf dem Rechner habe, die ich dort reinspiele. Aber für so unterwegs oder mal gerade keinen Bock im Rechner irgendwas rumzugraben, weil Telefon schnell dabei, es ist trotzdem ganz cool, das nochmal irgendwie dabei zu haben, und da war jetzt das Update auf jeden Fall sehr schön. Wie man sich die Regions markiert, das wurde auch ein bisschen geupdatet, da weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwie deinem Anwendungsfall entspricht. Ich brauche das meistens nicht, also ich gehe meistens nicht so auf bestimmte Stellen ein, also sich so ein Solo zu isolieren mit einem Loop, das geht relativ einfach auf beiden Geräten, aber wenn es jetzt auf irgendwas Chirurgisches geht, so wie du meintest, das hatte ich bis jetzt noch nicht so die Anwendung für.
Ja. Naja, also wie gesagt, auch eins von den beiden, wenn man nur eins von den beiden haben kann, dann würde ich wahrscheinlich auch eher sagen Capo. Und wenn man aber sich schon ab und zu mal in der Situation gefunden hat, dass man vielleicht irgendwie nochmal so ein bisschen präzisere Zeit- und Pitch-Kontrolle haben will, oder, also ich meine, Pitch geht ja auch bei Capo, aber wie gesagt, das mit den Regions markieren und die Presets speichern und so, das fand ich zumindest bei Amazing Slowdowner sehr viel präziser, als es das visuelle Interface alleine bei Capo ermöglicht hat.
Okay.
Aber ja, das ist wirklich jetzt auch nur so Detail.
Ja, ich habe noch was Nettes, Kleines fürs iPhone gefunden. Es nennt sich Super Metronome. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nein.
Okay. Ja, ist halt einfach eine Metronom-App, die halt aber nicht nur Metronom macht, sondern dir Schlagzeugbeats vorsetzt. Du hast so eine recht große Library aus verschiedenen Drum-Sounds, also Rock, Pop, Funk, Latin, Standard, also ein Gedöns, und halt verschiedene vorkonfigurierte Beats, die entweder kompliziert sein können oder ganz einfach, und du kannst ja auch den Groove noch selber zusammenstellen. Sieht dann so ein bisschen aus wie im Sequencer von Ableton, wo du halt einfach vier Blöcke hast, wo du so eine kleinen Chips umherbewegst, wo halt die Hits auf dem Drumset sein sollen. Du kannst die Hits für Snare, Becken und Bassdrum einzeln konfigurieren und die dann halt einfach zum Gitarre üben abspielen lassen. Ist ein bisschen schöneres Metronom, als wenn es die ganze Zeit bloß einen komischen Beep macht. Und mir hilft's auf jeden Fall dabei, dass, wenn ich mir selber Songs oder Parts ausdenke, mir da ein Schlagzeug für zusammenzustellen. Ich habe es probiert mit GarageBand oder Logic, die haben ja auch diese vorprogrammierten Drummer mit drin, die man einzeln anpassen kann. Das funktioniert auch eigentlich sehr gut, um halt einfach so ein bisschen so eine Drum-Demospur so hinzukriegen, damit halt der Song so eine gewisse Richtung schon mal bekommt. Man kann es aber nicht alles einzeln konfigurieren. Also es gibt halt verschiedene Schlagzeugertypen, die man sich aussuchen kann, ob man da jetzt den Rocker haben möchte oder den Funk-Schlagzeuger. Und die spielen dann halt im Prinzip so ihr Zeug lang hin, und man kann dann halt einstellen, ob der mehr oder weniger swingen soll, ob er viele Fills spielt, ob er laut oder kompliziert spielt, ob er leise spielt oder langsam und all so ein Gedöns. Aber wenn du jetzt ganz bestimmte ganz bestimmte Hits willst oder einen ganz bestimmten Beat, kannst du da jetzt nicht so genau reingehen, weil dir vieles vorgegeben wird. Und wenn du jetzt da einfach so ein bisschen am Komponieren oder am Üben bist, finde ich da dieses Super Metronom ganz cool, weil du da halt wirklich frei bist in der Konfiguration, ohne dass du jetzt gleich den großen Ableton komplizierten Sequencer anschmeißen musst, um dir da irgendwie einfach bloß mal einen Schlagzeugbeat zusammen zu programmieren, um dann da irgendwie dreimal den Part drüber zu spielen und zu gucken, ob es cool klingt oder nicht.
Mhm.
Den gibt's auch nochmal in verschiedenen Spezialvarianten. Also das Super Metronom ist halt, glaube ich, so das große Ganze. Und den gibt's dann auch nochmal in der Ausführung Funk und Rock, glaube ich, nochmal so Unterkategorien, wo dann halt die App drauf spezialisiert ist. Wahrscheinlich gibt's da einfach nochmal ein paar Libraries mehr oder sowas. Oder die Sounds sind anders oder man kann sich andere Loops zusammenstellen. Aber so zum Einstieg, wenn man halt Metronom und ich klick mir mal schnell eine Drum Machine haben will, da finde ich dieses Super Metronom echt ziemlich cool. Kostet, glaube ich, 7 €. Es gibt eine Testvariante, die halt eigentlich überhaupt nicht zu benutzen ist. Also die lässt dich irgendwie 30 Beats abspielen und dann kommt die ganze Zeit irgendein Pop-up. Ah, bitte kauf mich doch, ich gehe gleich aus oder macht ein ekliges Geräusch auf der Anlage. Aber hat sich gelohnt, diese 7 € da reinzustecken. Also falls du mal irgendwie gutes Metronom mit ganz kleinem abgespeckten Drumcomputer brauchst, dann kannst du es mal auschecken.
Alles klar. Kurze Service-Ansage, du knisterst gerade.
Ich knistere? Fies. Oh Mann.
Ja. Warte mal, ich mach mal hier einen Marker hin, damit ich weiß, dass ich dir hier Bescheid gesagt habe. Für eventuelles Rausschneiden.
Immer diese Probleme mit dem Öl.
ja, also ich meine, wir sind jetzt auch schon bei 2:11.
Ja.
Können auch demnächst mal zum Ende kommen. Eine Sache, die ich irgendwie noch ganz witzig fand, die ich so gesehen habe, war, ich meine, Line 6 hat ja so durchmischte Reputation in letzter Zeit so. Und dann habe ich hier den Leo von den Frogleap Studios, der die ganzen Metal-Covers macht. Kennst du den? Das musst du dir mal reinfahren. Der macht wirklich unfassbar coole Metal-Covers von allen möglichen Pop-Songs. Und mit unglaublichem Aufwand und richtig fettem Sound. Und der hatte letztens so einen Livestream gemacht, in den ich mal reingetuned habe. Und da hat er eine Gitarre von Line 6 vorgestellt.
Ah, diese Modeling-Gitarre.
Diese Modeling-Gitarre, genau. Mit so einem zusammen diesem Helix 6 Modeling-Rig und so weiter. Aber die Gitarre geht ja auch alleine. Und das fand ich ja schon ganz schön krass so, was damit alles geht. Also es, für die Leute, die es nicht kennen, das ist im Prinzip so eine Yamaha-gebaute Gitarre. Es gibt verschiedene Formen, so Strat- und Tele-mäßig und irgendwie auch so eine Metal-Axt. Und die haben auch normale Tonabnehmer und man kann die auch als normale Gitarre benutzen. Aber die haben halt hinten in der Brücke dann so eine Art Piezo oder wie auch immer Tonabnehmer, wo ja, einzelne...
so ein MIDI-Teil.
Genau, was das dann sozusagen in die Seiten schön getrennt aufnimmt. Und dann hat man an der Gitarre selbst schon so Rädchen, um einfach on the fly Tuning zu ändern. Und zwar ohne die Saiten wirklich umzustimmen, sondern einfach anders zu mappen. Man kann sich sozusagen komplette Custom-Tunings auch per Software machen. Man kann,
die sieht ja mittlerweile sogar vernünftig aus.
Ja, die sehen richtig schick aus, ja.
Oh, ich kenne doch diese alte Variante, da dachte ich jetzt, dass du die meinst. Ich glaube, Variax, Helix, weiß ich jetzt genau. Nicht mehr, wie die hieß. Das war wirklich ganz schlimm, dieses Ding. Aber ja, stimmt, die neue sieht aus wie von Yamaha.
Ja, und die gibt es auch in richtig coolen Finishes. Also wenn ihr auf der Webseite mal seid, also die geben sich schon richtig Mühe. Es gibt, glaube ich, auch so eine Les Paul-Variante davon. Und die Knöpfe an der Gitarre, die sind halt aber eben nicht so Ton und Volume, sondern du kannst auch die Gitarre wie eine Akustikgitarre plötzlich klingen lassen. Und oder wie verschiedene Arten von Gitarren. Und der Leo hat das dann so in dem Livestream halt mal so vorgeführt. Und ich war echt geflasht, weil viele von den Dingen klangen einfach extrem glaubwürdig. Also auch die Akustik-Simulation war, das hat letztens einer schon gemeint irgendwie woanders, dass die Akustik-Simulation besser klingt als die meisten Akustik-Piezo-Pickups, das jemals raustun würden. Und das war mal so ein Ansatz, wo ich dachte, okay, so dieses ganze Modeling-Amp-Dings, das ist ja gut und schön, aber so richtig hinterm Ofen holt mich das nicht vor. Aber die Gitarre und diese krassen Möglichkeiten, also gerade wenn du so zu Hause am Rumdödeln bist.
Ja, ist schon witzig, ne?
ultra cool gemacht. Und wenn das halt auch noch eine Gitarre ist, die nicht so ein Baumarktbrett ist sozusagen, sondern sich auch noch ordentlich spielen lässt und auch echte Tonabnehmer hat, dann hast du ja zu Hause auf jeden Fall erstmal richtig Spaß.
Da gab es auch mal so eine Kooperation von Fender und Roland. Es gibt von Boss oder Roland so ein Piezo MIDI Pickup mit Funktionen drin zum Nachrüsten. Das ist dann halt einfach so ein schwarzer Stab, der noch hinter dem Bridge Pickup sitzt. Und dann hast du da so eine fette Control Plate noch irgendwie mit an Body geklemmt.
Ja.
Sieht mega scheiße aus und ich weiß nicht, ob es cool klingt. Und Fender dachte sich dann irgendwann mal, ey, die Jungs kaufen wir uns mal ein und verbauen das einfach mal in einer Serie standardmäßig. Und so, dass es halt nicht wirklich auffiel. Also da ist dann halt einfach noch, wie gesagt, hinter dem vordersten oder ja, hintersten, also hinterm Stegtonabnehmer ist dann halt einfach nochmal so eine dünne Plastikleiste, wo der Pickup drunter sitzt und du hast einen Switch und einen Regler mehr an der Gitarre dran und eine kleine LED, die sagt, dass das System an ist. Und das gibt dann halt auch, ich glaube, du brauchst noch ein Floor System dafür, dass das verarbeiten kann. Und das ist dann halt auch so ein, du kannst alle Tunings einstellen, die dir lustig sind, sämtliche Gitarrenvarianten, sämtliche Pickup-Varianten. Und das ging dann bei denen, glaube ich, sogar so weit, dass du halt sämtliche Instrumentenvariationen damit reinsetzen konntest.
Ja, du also kannst die auch.
Auf jeden Fall Spaßfaktor.
Genau, du kannst da auch ein Banjo draus machen oder was auch immer, ja. Also das ist schon ganz cool. Aber ja, deine Verbindung wird jetzt gerade auf jeden Fall noch schlechter.
Oh, was ist denn das?
Also hier? Wir könnten jetzt.
Ich fasse nichts an.
Ja, wir könnten einmal den Studio-Link vielleicht neu starten und hoffen, dass es besser wird.
Also bin ich noch am Knistern oder wie?
Ja, und so Fragmente, Audiofragmente und das alles. Also nicht schön. Wo ist denn hier das Studio-Link? Ich mach mal kurz nochmal Endcall und klick nochmal. So.
So ist jetzt besser.
Sag mal was.
Ich sage was. Hallo, 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 hallo.
Wirkt erstmal besser.
Okay, gut.
Ja, mal schauen. Genau, so, Variax-Gitarren hat man jetzt auch. Also das fand ich auf jeden Fall mal eine interessante neue Sache. Nicht, dass ich jetzt unbedingt tierisch Bock darauf hätte, aber ich würde es auf jeden Fall gerne mal ausprobieren, glaube ich.
Modeling-Gitarre.
Ja, einfach nur mal, um zu gucken, wie sich das so anfühlt, wie das so reagiert, wie das so klingt tatsächlich, weil dieser Leo, also wenn ihr das nicht kennt, Frog Leap Studios auf YouTube, wirklich grandiose Metal-Cover und ich bin ja nicht so ein Metal-Freund, aber der macht einfach so gute Sachen, da kann man schon, muss man doch anerkennend freudeschmunzelnd zuschauen.
Können wir ja verlinken.
Absolut.
Ja, du meintest ja gerade noch irgendwie diese billigen Piezo-Tonabnehmer, die immer in Akustikgitarren drin sind.
Ja.
Weiß nicht, also da hätte ich jetzt noch eine Frage an die Hörerschaft. Da werde ich mich jetzt auch zukünftig nochmal reinnörden. Ein Bekannter von mir sucht gerade eine halbwegs okaye, günstige Akustikgitarre. Also ich schätze jetzt einfach mal so bis 400, 500 Euro. Also da kriegt man auf jeden Fall okay klingende Gitarren für. Es ist halt aber die Frage, wie schlimm die Tonabnehmer sind, die dort drin verbaut sind. Und falls da jemand Erfahrungen hat, kurz einfach mal bitte in Kommentaren abwerfen, ob da jemand sagt, welcher von diesen, also welche Marke günstige, gut klingende Akustikgitarren herstellt und wo halt der am wenigsten beschissene Piezo-Tonabnehmer drin ist. Da würde ich mich freuen.
Also was ich ja gehört habe bisher, war immer so, dass diese Fishman-Akustik-Pickups halt irgendwie ziemlich gut sein sollen, aber da ich
ja,
das auch...
Ja, aber die gibt's ja meistens nicht in...
Ja, genau,
wollte gerade sagen. Also ich schiel jetzt halt irgendwie so Richtung Yamaha, Cord, Ibanez, Fender. Takamine baut auch irgendwie so im Bereich 300 bis 500 Euro echt gut klingende Akustikgitarren. Wie gesagt, das muss jetzt kein High-End-Kram sein, einfach irgendwas okay ist zum Mitnehmen. Und wenn da ein Pickup drin ist, ist es natürlich gut. Wäre aber natürlich gut, wenn es halt nicht der letzte Scheiß wäre. Die sind alle nicht geil bei den Preisen, das weiß ich, aber wie gesagt, vielleicht weiß jemand eine Marke, die halt das am wenigsten beschissene Zeug verbaut. Nachrüsten kann man natürlich immer noch mal, aber so der Antrieb ist da nicht hinter. würde mich einfach bloß mal interessieren, falls da jemand Ahnung hat, bevor ich mich da jetzt selber noch reinlese.
Alles klar.
Ja, gut.
Ja, dann schauen dann, wir mal jetzt so weiter und vor allen Dingen schauen wir mal, wann wir nochmal jetzt so demnächst wieder uns in Berlin treffen. Es gibt so das, die Idee, zu einem Konzert vielleicht sogar zu gehen und ja, dann mal cool. auch im Proberaum zu jammen tatsächlich ja, und nicht ja. nur immer so anzuspielen.
Mal nicht quatschen, mal nur Mucke.
Ja, genau, ihr werdet dann entsprechend von uns hören. Es kann aber wie immer etwas länger dauern. Für diejenigen, die aber immer noch uns hier treu im Podcast-Feed haben und ganz froh sind, dass wir euch nicht jede Woche nerven. Ihr könnt auch gerne nochmal hier so in den Kommentaren Themenwünsche oder Fragen loswerden. Freuen wir uns auch. Und ansonsten...
Ich auf jeden Fall auch sehr über die vielen Fuffs und Retweets auf unsere Ankündigungen hin gefreut.
Ja,
also,
ja, genau.
Wir scheinen doch noch nicht so in Vergessenheit geraten zu sein. Das freut uns sehr.
Ja, meistens ist es ja so, dass man dann den Podcast-Feed einfach so da drin lässt und dann rutscht der mal weiter runter in der Liste und dann plötzlich, unerwartet,
bam,
kommt eine neue Folge. Juti.
Okay.
Dann schön mal wieder von dir zu hören, Felix.
Ja, gleichfalls, gleichfalls.
Und bis bald.
Bis bald.
Tschüss. Tschüss.